I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von I Went to Films mit Martin. Hallo Martin.
Hallo Markus.
Genau, und Markus, das bin ich. Und wie fast immer schauen wir uns einen Film an und nehmen dazu parallel den Audiokommentar auf. Wer bei der letzten Folge schon raufgeschaut hat, den wird es nicht überraschen, dass heute dran ist Quentin Tarantinos Kill Bill Volume 2 aus dem Jahr 2004. Hatten wir ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass dem so kommen wird. Martin, du hast ihn dir wieder ausgewählt. Verrate uns doch bitte, warum.
Ja, Markus, du hast das genau richtig gesagt. Ich hatte das auch bei Kill Bill Volume 1 letzten Monat auch schon gesagt. Es ist ein Quentin Tarantino Film und Kill Bill Volume 1 und 2 waren sozusagen die ersten Quentin Tarantino Filme, die ich gesehen habe, also zumindest in meiner Erinnerung. Und damals war ich auch schon sehr beeindruckt und begeistert über die Erzählweise und wir haben ja auch bei Volume 1 schon erwähnt, die unchronologische Erzählung von Quentin Tarantino. Mhm. Und das setzt sich hier jetzt bei Volume 2 auch ein Stück weit fort. Und wir wollen natürlich auch mal schauen, dieser Film ist ja nicht einfach nur eine Fortsetzung, sondern der hat ja auch nochmal was ganz, ganz anderes. Der setzt sich ja auch deutlich ab von Volume 1. Und deswegen will ich natürlich heute auch mit dir unbedingt auch Volume 2 noch schauen und besprechen.
Mhm. Ja, genau, du hast es erwähnt. Es ist ein anderer Film, während Volume 1 sich doch sehr im Bereich Kung-Fu, Martial Arts aufgehalten hat. Asia-Kino geht der doch wieder sehr Richtung Westen und Richtung Western, ohne jetzt ganz das Asia-Thema zu verlassen.
Genau, richtig. Und wir hatten ja zum Beispiel auch in Volume 1 vielleicht noch den Hinweis, auch noch diese lange Manga-Sequenz.
Anime-Sequenz,
genau. Und das haben wir natürlich jetzt nicht mehr.
Genau, ja. Das ist
zum Beispiel.
Da sind wir mehr im Western. Ja, ich habe jetzt erstmal so gar nicht so viel vorweg zu sagen. Eine Frage noch.
Die ja, gerne.
Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht gestellt. Hast du die denn beide relativ hintereinander gesehen?
Oder? Ja. Also doch.
Beim Kino kannst du sie ja jetzt, wenn ich so überschlage, nicht gesehen haben damals. Einer von den beiden ist ja sogar ab 18. Ja, gut. Dann, ja.
Wir schauen erstmal noch den Stream. Ne? Wir sind auch da beide jetzt bei ganz am Anfang bei 0 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden.
Genau. Und dauert 2 Stunden 17 und ja. Null oder eine. Oder
ja, genau, Sekunden. Bei mir steht eine. Aber da so eine Sekunde Abweichung, das sind meistens Rundungsfehler, da würde ich mich nicht verrückt machen lassen. Ja, und Markus, ich würde sagen, wir starten, oder?
Ja, alles gut. Klar.
Ich zähle dann einfach mal runter.
Jawohl,
und auf los geht's los. 3, 2, 1, los.
Und wir haben natürlich wieder das Miramax-Logo. Und diesmal haben wir jetzt schon diese sehr aufbauende, dröhnende Musik.
Genau.
Und wir hören den Dialog. Text,
genau,
den Dialog vom ersten Teil auch schon wieder, kurz bevor Bill sie erschießt. Oder beinahe erschießt. Ist auch ein anderer Vorspann. Es ist auch eine andere Schrift, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, du hast recht, ja. Ja. So, und das Bild, das wir als erstes sehen, das kennen wir ja, ne, schon, wie du sagtest. Und ich weiß gar nicht, ob sie das mit dem Kind, Bill, es ist dein Baby, haben wir die Info schon gehabt?
Ja.
Es ist genauso, okay.
Genau. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass der Cliffhanger nach dem ersten oder zum Ende des ersten Teils ist, weiß sie, dass ihr Kind noch lebt.
Ah, ja, okay, ja.
So, jetzt haben wir die Zusammenfassung von Uma Thurman nochmal.
Genau, richtig. Und es ist auch schön, dass sie sagt, wie es in der Werbung heißt, zu einem grausamen Rachefeldzug. Ist auch interessant, dass sie nicht Nachrichten oder so sagt, sondern Werbung.
Ja gut, offenkundig ist sie sich ja bewusst, in dem Film zu sein. wenn sie eine Zusammenfassung für die Zuschauer gibt, ne?
Ja. Ja. Das stimmt. Das ist ja jetzt, sie wendet sich ja direkt an den Zuschauer.
Auch schön, die Musik jetzt hier.
Ja, ist so eine Henkersmusik, ne? So
ja, so unheilsschwanger, ne?
Genau, ja.
Mhm. Jetzt noch mit dem Chor da oder was das sein soll.
Richtig.
Und jetzt der aber Weg. Abrupt abbricht.
Genau. Genau, wir sind in Kapitel 6, das Massaker von Two Pines. Und jetzt sehen wir ja eigentlich erst, wir hatten ja in der ersten Folge die sozusagen die Crime Scene, ne? Also wo die Polizisten das untersucht haben, das Ganze. Aber jetzt kriegen wir jetzt sozusagen die Info, was denn eigentlich überhaupt da passiert ist oder was vorgefallen ist.
Genau. Genau, und das ist auch ein Kapitel, was später erst geschrieben wurde tatsächlich. Es war nämlich so, da war ursprünglich mal als Kapitel 6 geplant, ein Kapitel mit Gogos Zwillingsschwester, aber die ist ja irgendwann rausgeflogen aus dem Skript. Ne, es war ja nur eine dann, dementsprechend gab es auch keine Zwillingsschwester mehr, die sich rächen konnte. Und deswegen hat man sich dann entschieden, oder Tarantino sich dann entschieden, lieber so eine Szene reinzuschreiben, die nochmal ein bisschen Hintergrund zu der, zu diesem Massaker gibt. Ja, und dafür haben wir dann auch einen schönen Auftritt von Samuel L. Jackson.
Richtig, als Rufus, als der Orgelmann.
Gibt auch übrigens ein paar Fantheorien, dass das eigentlich Jules ist aus Pulp Fiction, der jetzt halt auf seiner Reise, um Gutes zu tun, als Klavierspieler in dieser Kirche landet.
Okay, finde ich auch irgendwie cool. Schöne Theorie. Ja, ist irgendwie, das muss ich auch sagen, ich finde das irgendwie sehr schön, dass Quentin Tarantino doch auch über die Zeit wirklich auch mit immer wieder dieselben Leute auch gecastet hat oder für seine Filme genommen hat. Ne? Also gerade Samuel L. Jackson ist ja auch einer, der an vielen Stellen mitspielt.
Ja, ich überlege gerade, was gibt's denn, wo er nicht dabei ist?
Ja, es gibt, glaube ich, bei
Reservoir Dogs wahrscheinlich. Ja. Ist er irgendwie in wie heißt er hier? Na, Glorious Bastards? In Glorious Bastards?
Oh, das weiß ich jetzt auswendig.
Ich glaube, da ist er irgendwie, aber ich meine, da ist er irgendwie so eine Art Erzähler.
Ja, stimmt, sowas. Ja, das kann sein, ja. Also im Moment ist es auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr friedlich. Wir haben die Braut und den Bräutigam. Natürlich im Kostüm, also im Smoking und im Kleid. Und die besprechen gerade mit dem Pfarrer, wie das Ganze abgeht. Die
Trauung.
Trauung, ja.
Es ist ja sogar fast schon langweilig, wenn wir jetzt nicht wüssten, dass da gleich keiner mehr von überlebt, beziehungsweise die Einzige, die überlebt, jetzt erstmal 4 Jahre im Koma liegt. Dann wäre das ja eine unfassbar langweilige Szene, wenn man ehrlich ist.
Stimmt, das ist ein guter Hinweis. Ja, ja.
Ne, sogar nicht mal mit Farben, sondern sogar auch noch die Farben rausgedreht durch das Schwarz-Weiß.
Mhm. Aber ich finde, da kommt das mit dem Licht besser durch. Mhm. Ne? Also diese Sonnenlicht und das ist schon ganz cool. So, jetzt hören wir, wir können sie ja jetzt Beatrix Kiddo ruhig nennen, weil jetzt dieser Name im zweiten Teil ja dann
wir können wir spoilern taucht, ja immer.
Genau. Sie hört eine Flöte von draußen und sie geht auf diese Veranda von der Kapelle.
Genau, die Bedeutung dieser Flöte kriegen wir ja später nochmal zu sehen, richtig? In dem anderen Rückblick quasi. Mhm.
So, und jetzt haben wir das allererste Mal Bill wirklich mit Gesicht, ne?
Genau, Bills Gesicht sehen wir zum ersten Mal. Und das ist jetzt auch so ein Leone-Moment, ne? Mit der Musik, ja. Die klingt sehr wie aus einem Leone-Western oder wie von Morricone. Diese Nahaufnahmen der Gesichter, fehlt eigentlich jetzt nur noch der Schuss direkt auf die Augen.
Ja. Und auch mehrfach hin und her geschnitten zwischen den Gesichtern. Ja. Also das ist ja...
Das ist ein ganz klarer Leone-Shot gewesen jetzt hier. Mhm. Und das setzt ja eben jetzt auch schon den Stil, dass dieser Film eben eher in Richtung Western geht. Ne? Dadurch, dass wir... Das passt ja auch dann gut, diese Kirche, mexikanisch aussehende Kirche in der Wüste... In Texas, auch wenn es eigentlich Kalifornien ist. Mhm. Ne, das setzt ja schon alles schon mal das Setting, was wir dann später sehen werden mit dieser ganzen Western-Atmosphäre.
Das stimmt. Und auch hier schön, wie die Flucht mit der Straße in beide Richtungen und diesen Stromleitungen oder Telefonleitungen auch so gezogen sind. Und was halt in diesem Schwarz-Weiß natürlich auch super rüberkommt, sind diese brüchigen Holzständer und auch hier der Boden. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr cool.
Und wieder barfuß, ne?
Ja, genau. Also sie hat so
Tarantino.
Ja, richtig. Sie hat natürlich so Sandalen oder sowas an und Bill hat natürlich Lackschuhe an. So, sie hat ihm gesagt, sie ist schwanger, aber hat noch nicht verraten, wessen Kind das ist. Und wir wissen beide noch nicht so ganz, wie die Beziehung zwischen den beiden ist, ne? Also es ist noch alles so ein bisschen nebulös.
Ja gut, wir wissen aber, dass es ja scheinbar sein Kind ist, ne? Das haben wir ja schon erfahren. Aber
richtig,
ganz am Anfang.
Richtig, ja.
Bin mir auch nicht sicher, ob der Film überhaupt funktioniert, wenn man den ersten Teil gar nicht kennt. Wahrscheinlich schon so halbwegs, deswegen ist diese lange Szene jetzt hier am Anfang mit drin, dass das überhaupt funktioniert für jemanden. Weil die wichtigsten Infos, ne, mit ihr, mit dem Kind, mit Bill, mit dem Mord an der Hochzeitsgesellschaft.
Ja.
Dass sie vorher Killerin war. Das ist ja im Prinzip alles schon, das wird hier ja alles auch nochmal erklärt. Also ich glaube, wenn man den ersten gar nicht kennen würde, aus welchen Gründen auch immer, und sich den dann ansehen würde, ich glaube, da wäre man nicht total verwirrt.
Ja, das ist immer schade, dass man das nicht irgendwie
reproduzieren kann.
Ja, eben. Da müsste man irgendwie mal so eine Versuchsgruppe zusammenstellen, die keine Teile kennt und dann mal nur den zweiten Teil vorspielen lassen und dann mal fragen, was sie glauben, wie die Geschichte insgesamt funktioniert oder wie sie ist.
Ja.
Also vielleicht mal, wo wir hier David Carradine auch so schön in der Großaufnahme haben. Wie findest du die Übersetzung? Also, weil mir gefällt die nämlich sehr, sehr gut.
Also, du meinst jetzt Carradine im Speziellen?
Genau, für Bill.
Ja, gut, ich habe ja beim letzten Mal schon erwähnt, wer da alles noch so in Gedanken war. Und David Carradine passt natürlich auch gerade deswegen gut, wegen seiner Vergangenheit, ne, als hier Kung Fu und so. Ne? Mhm. Passt natürlich auch sehr gut gerade zum ersten Teil, aber auch durchaus zum zweiten Teil. Und ja, ich finde, er macht das ganz gut. Also, und es passt ja auch dann immer gut, Tarantino, der Leute sozusagen immer wieder entdeckt. Ne? Ja, auch da passt das ja ganz gut. Und Kung Fu, die Serie, wurde ja sogar damals auch erwähnt, mal bei Pulp Fiction, wenn du dich erinnerst.
Ja, stimmt, ja.
Das ist ja, also er ist ja quasi das Vorbild für Jules dann, wenn er sagt, ich will aufhören als Mörder und durch die Gegend klatschen und so. Insofern ist es natürlich noch ironischer, wäre natürlich diese Fantheorie noch ironischer, dass das Jules ist, wenn er quasi von dem Hauptdarsteller von Kung Fu mit ermordet wird.
Ja. Während hier Bill als der Vater von Beatrix vorgestellt wird und sie gleich sogar Bill sagt, wie sie ihn zu nennen hat, weil sie scheinbar selbst vor ihrem zukünftigen Ehemann ihre wahre Identität verbirgt. Muss ich sagen, was mir halt an Bill auch als Figur sehr gut gefällt, ist, dass man ihn sogar tendenziell eher mag. Und irgendwie seine Grausamkeit und seine Hintergründe irgendwie so leicht versteckt oder vielleicht einfach mit seinem Sadismus, sag ich mal,
also verbirgt. Nee, da kann ich tatsächlich nicht mit einsteigen. Also den finde ich jetzt nicht wirklich irgendwie sympathisch oder so. Das ist eiskalter Mörder, der Besitzrecht haben will und eine Frau lieber umbringt, als dass sie zu einem anderen geht. Also
ja, das ist klar. Nee. Ja, das auf jeden Fall.
Also nee, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt wenig Sympathie, muss ich ganz klar sagen.
Ja, aber wenn man, also ich beziehe das jetzt hauptsächlich auf so die Dialoge und so, wie er redet, da hat man immer wieder so diesen Moment.
Er ist charmant. Er ist charmant. Aber das heißt ja, aber das ist ja etwas, was er bewusst einsetzt.
Ja, nee, klar, genau.
Er rennt ja nicht, also das ist nicht ehrlich, dementsprechend.
Ja, das ist...
Nee, kann ich nicht.
Aber ich glaube, dass dieser Charme, den er hat, dass das auch das ist, was Beatrice dann auch gebracht hat, sag ich mal, zu ihm zu kommen. Jetzt hören wir schon leicht die Musik. I Shut You Down, Bang Bang.
Genau.
Und hier auch in dieser Zweier-Einstellung mit dem schönen Licht von hinten.
Auch wieder Doppel-B, ne? Bang Bang, Bill, Beatrix.
Ja.
BB dann später, das Kind. So, und jetzt steigt die Spannung, weil jetzt wissen wir ja, allzu lange kann es jetzt nicht mehr dauern, bis die Gewalt eskaliert.
Ja. Und es ist auch schön, dass wir hier, dadurch, dass wir ja wissen, wie das später aussieht, mit dieser Zurückfahrt.
Ja, auch sehr schön.
Also wir gehen jetzt mit der Steadicam rückwärts raus aus der Kapelle. Man sieht auch, wie die Kamera leicht wackelt, das ist wirklich schön. Und jetzt kommen halt von hinten.
Genau, die Einstellung kennen wir ja, glaube ich, auch aus dem ersten Teil, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, richtig. Und jetzt geht die Kamera an einem Kran hoch. Wir haben immer noch dieselbe Einstellung. Und wir sehen durchs Fenster, was auch ganz schön ist, das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, auch wie die in der Kapelle wegrennen.
Ja, und auch die Schüsse.
Genau, also wir sehen diese Lichtblitze. Und dann läutet eine Glocke einmal und ein Hund bellt. Kamera bleibt oben aus dem Birdview stehen und wir blenden
haben die Ablende.
Und jetzt Farbe, Wüste.
Genau.
Tolle Landschaft, also ich meine öde, es könnte auch der Mars sein, ne?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Death Valley könnte das sein sogar.
Ja. Und Bud haben wir ja schon mal kurz kennengelernt, ne?
Bud, ja genau, wo er sagte, die Frau verdient ihre Rache.
Genau, und ich glaube, das war sogar auch hier, nur wir haben ihn aus einer anderen Perspektive gesehen. Ich glaube, es war auch vor seinem...
Ja.
Trailer.
Ja. Der Name Bud ist übrigens eine Hommage an den Regisseur Bud Bötticher.
Und auch schön, dass er, ich glaube, so eine doppelte Rasierklinge als Kette hat, ne?
Ja.
Also anstatt, das sieht aus wie eine Hundemarke vom Militär.
Aber
es ist so eine noch nicht getrennte Rasierklinge.
Ja.
Auch ein interessantes Accessoire, sage ich mal.
Vor allen Dingen, was ich mich ja ein bisschen frage, was ist eigentlich seine Story, ne? Wenn du bedenkst, wo die anderen alle sind, ne? Bill in seinem Domizil, Al Driver, die ja scheinbar immer noch für ihn arbeitet, Oren, die selber sich zur großen Patin von Tokio aufgeschlossen hat, und Vanita Green, die Leben als Dingens, als Hausfrau und Mutter geführt hat dann. Wie kann er denn so abstürzen, ist die Frage, ne? Weil er muss ja auch, er muss ja genauso Geld verdient haben und erfolgreicher Dingens gewesen, Auftragsmörder gewesen sein, aber er ist ja total abgestürzt im Vergleich zu allen anderen.
Ja, also wir erfahren ja jetzt ja auch irgendwie, Bill sagt, unser letztes Gespräch verlief ja nicht sehr erfreulich. Also wahrscheinlich haben die sich auch gestritten und dann...
Da ist war Bud, mal der Pieps.
Genau, richtig. Guter Hinweis.
Ja, ja, schon, aber es wäre immer interessant zu wissen, was da, was mit ihm eigentlich los ist, dass er so, so abgeranzt ist. Mhm. Weil er macht ja nicht, er hat ja in den Vor-, in den Rückblenden macht er ja nicht den Eindruck, als ob er irgendwie gegenüber den anderen abgefallen wäre. Von der Qualität her.
Ja, ja, ja. Aber jetzt in diesem Gespräch, und das ist so eine Einstellung, die kennen wir schon. Ich glaube, sie war in der Volume 1 von der anderen Seite, meine ich, wo er sagte, die Frau verdient ihre Rache.
Ja, genau.
Aber das Gespräch mit Bill, also zwischen Bill und Bud, machte, erweckt ja jetzt auch so den Eindruck, dass die beiden halt auch irgendwie ihre Probleme hatten.
Ja.
Vielleicht hat Bill auch seine Unterstützung irgendwann von Bud zurückgezogen. So als, ich sag mal, als Geldgeber oder wie auch immer, weil Bud irgendwas verkackt hat oder irgendwie. Ja, Bud wirkt ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, unzuverlässig.
Ja. So, jetzt haben wir auch schon wieder so eine Leone oder so eine Morricone-Musik, das ist ja eigentlich gewesen, ne?
Richtig.
Und auch diese ganze Nummer mit dem leeren Grab und so, ne? Genau. Oder mit dem falschen Grab, wo was begraben ist.
Wir sind jetzt Kapitel 7, hatten wir eben die Einblendung. Und
genau, das leere Grab, das einsame Grab der Paula Schulz. Das erinnert ja auch so ein bisschen an zwei glorreiche Halunken.
Ja.
Ne, mit dem Gold.
Ja, und Schulz ist ja auch der Name von dem Zahnarzt bei The Hateful Eight.
Bei Django Unchained.
Ja, Django Unchained, genau, ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Bedeutung hat oder so, aber fiel mir nur gerade ein.
Name.
Ja, ja, und also ich meine, wir sehen ja jetzt, Bud arbeitet scheinbar als Türsteher in einer Table Dance Bar und im Stripclub, ja. Genau. Und ich meine, das würde er natürlich nicht machen, wenn er weiter, sage ich mal, im Geschäft wäre, also ja, in seinem ursprünglichen Geschäft. Ja, ich finde dieses Büro irgendwo ziemlich cool. Da haben wir irgendwie so einen Stapel Geld auf dem Tisch. Natürlich die
Zählmaschine.
Die Zählmaschine. Das ist eine, was ist das, eine Pumpgun oder so?
Ja, irgendwie sowas. Genau. Die Kleider hängen da rechts noch.
Ja, an den richtig.
Damen. Was haben wir da noch? Diese komische Bär mit dem Sombrero oder was das sein soll, da diese Figur.
Richtig. Und natürlich auf diesem Spiegel die Lines, ne?
Das Koks, ja, das haben wir ja schon gesehen gerade. Was hängt da noch? Sind das Knoblauch?
Stimmt. Also das
vielleicht,
ist,
noch, vielleicht noch eine kleine Anspielung an From Dusk Till Dawn.
Ja, das kann sein, ja. Ja, stimmt. Ach, witzig. Naja, und ich muss sagen, also dieser Dialog ist eigentlich ziemlich cool. Mhm. Der bringt die Story nicht wirklich voran, also eigentlich gar nicht. Das ist jetzt irgendwie so wie, ich sag mal, wie eine Arie in der Oper. Ja. Es soll sozusagen die Stimmung machen, also gerade wie sein Chef, also der Chef vom Stripclub, ihm jetzt sagt, wie er gefeuert ist, ne? Arbeitest du, weiß nicht, am Dienstag? So, nein. Am Mittwoch? Nein. Und er streicht dann immer nach und nach alles im Kalender ab. Ist natürlich auch sehr sadistisch.
Das zeigt ja auch nochmal, dass, ja, vor allen Dingen zeigt es ja auch nochmal, wie tief Bud gefallen ist. Eben. Der ehemalige Profikiller, der sich das jetzt gefallen lassen muss.
Ja. Ja.
Und vor allen Dingen, das kommt ja noch nachher noch, oder gleich noch, dass er dann, bevor er noch geht, noch schnell die Toilette reparieren muss.
Ja. Ja, vor allem, er kriegt noch nicht mal von seinem Boss den Auftrag, sondern von einer anderen Dame aus dem Club.
Der und Hut übrigens, der Dialog mit dem Hut stand gar nicht im Drehbuch.
Ja.
Sondern Michael Madsen hat den Hut mitgebracht ans Set und so und wollte ihn auch tragen und alles. Und Tarantino fand den furchtbar und hat gesagt, nö, den lasse ich auf, den will ich nicht abnehmen. Und dann hat Tarantino schnell das Drehbuch geändert und diesen Dialog da reingeschrieben. Und da musste Madsen das natürlich entsprechend mitspielen.
Ja. Ja, es ist irgendwie auch... ich finde, das macht die ganze Sache irgendwie so, ich meine, es ist irgendwo total belanglos, ne? Aber es macht irgendwie die Sache so, ja, weiß ich nicht, so ja, ist, menschlich. Guck,
ja, und die Trauer ist natürlich dann nicht gespielt.
Nee. Also auch das Bad, ich meine, wie tief der, also du hast es ja eben
das schon mal auch,
gesungen ist, ne?
Ja. Da scheint es offenkundig auch eine Küche zu geben in dem Strip.
Ja, ja. Na gut, das ist jetzt auch, na gut, so auf, klein gut, ist er nicht, oder? Essen.
Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt in so einem Laden erwarten würde.
Ja gut, stimmt, ja. Ja, Rocket gibt Bud jetzt den Auftrag, das Klo zu reparieren.
So, jetzt fährt er nachts zurück.
Mhm. Und jetzt hat er schon diesen einen Moment, wo er denkt, also da merkt man so, also so ganz seine Dings hat er noch nicht verloren, ne? So seine Intuition und so, ne? Weil irgendwie, hier merkt er ja irgendwie und auch gerade durch diese Einstellung vom Hügel aus, dass er sich beobachtet fühlt, ne? Dass irgendwas ist.
Auch schön diese Musik. Mhm. Auf der anderen Seite wäre das natürlich auch so ein Punkt, wo man jetzt sagen könnte, okay, da würde er es jetzt akzeptieren und eigentlich ein Stück weit könnte man sich auch vorstellen, dass es ihm gar nicht so viel ausmachen würde, wenn sie ihn jetzt kommt und schnell von hinten umlegt.
Ja, das
ist
aber... auch
wieder sehr schön. Ja, ja, nein, ich meine, es ist nicht so, aber ne, so von dem, was wir jetzt bisher gesehen haben, würde einen das auch nicht wundern.
Ja, aber er bleibt trotzdem professionell ruhig und verfällt nicht in Panik, nur weil er Angst hat oder so, sondern er macht ja erstmal weiter und da merkt man, dass dieser Profi-Instinkt ja scheinbar noch da ist, ne? Und wie gesagt, ja, du hast gesagt, hier wirklich schöne Einstellung, wie wir hier diese Fahrt vom Kamerakran von oben runter mit dem Blick dann unter die, durch die Stufen durch, unter den Karawan.
Genau. Sehen wir, wie sie ihr Schwert dabei hat. Auch gerade diese Musik, die wir gerade eben gehört hatten, die hat ja auch was sehr Morricone-haftes.
Ja.
Und zumindest Teile des Scores hat wohl Robert Rodriguez gemacht.
Ah ja.
Das war nämlich auch dann, und dafür war dann im Gegenzug, hat dann Tarantino eben diese eine Szene in Sin City gedreht.
Mhm.
Das war so dieses... Gentleman's Agreement zwischen denen damals.
Sehr cool. Also ich finde, im Moment sieht sie nicht wirklich aus wie eine Profikillerin, sondern eher so ein bisschen, also weiß ich nicht, so mit dieser Sturmmaske. Weiß ich nicht, also keine Ahnung. Oder ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen absurd, dass also sie ihn mit einem Schwert überfällt, aber das hat natürlich auch eine gewisse Bedeutung.
Ja gut, ich meine, sie tötet ja ihn ja nicht mehr mit dem Schwert. Sie tötet ja überhaupt niemanden mehr mit dem Schwert.
Ja, stimmt, ja.
Also generell ist ja der Bodycount in dem Film deutlich geringer als im ersten Teil.
Ja. Ja. So, und jetzt die große Überraschung. Beatrix will stürmen und Bud erwartet sie mit diesem Steinsalz, genau.
Übrigens, das hast du gesehen, wo gerade auf sie geschossen wurde. Da in der Ecke links war ein Benzinkanister, das soll wohl der Benzinkanister sein aus Reservoir Dogs.
Ah ja, nee, der ist mir nicht aufgefallen. Aber gut, dass du es erwähnt.
Wäre natürlich lustig, wenn ausgerechnet er ihn in seinem Karawan hätte.
Ja. So, die unterste Stufe war gerade kaputt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, die war ja am Anfang bei der Runterfahrt nicht kaputt. So. So, Bud zelebriert das Ganze natürlich, lädt nach, hat sie entwaffnet, also das Hanzo-Schwert weggekickt mit dem Fußtritt und jetzt nimmt er ihr auch noch das andere Messer weg.
Ja. Ja, jetzt haben wir so eine kleine sadistische Villain-Monolog quasi. Jetzt entwaffnet er sie erst, ja, richtig?
Genau.
Denn sie glaubt schon, sie befürchtet, dass eventuell gleich alles verloren sein könnte. Sieht übrigens sehr schön aus, dieser Staub, dieses helle Gesicht vom Staub mit dem Blut dann zusammen.
Ja. Und jetzt haben wir das mit dem Spucken, ne, was wir schon aus Volume 1 kennen.
Mhm. Tja, zu früh gefreut, Bud.
Ja, und Bud ist natürlich wahnsinnig vorbereitet. Also er hat jetzt hier auch irgendwie dieses Betäubungsmittel oder Serum, was sie erstmal zum Schlafen bringt. Ganz toll, wie sie hier in der Wüste hinten die Felswand beleuchtet haben. Ne? Das ist mir eben auch schon in der einen Einstellung aufgefallen. Ja. So, die Stufe ist immer noch kaputt, okay. So, Bud geht wieder rein in den Karawan und ich glaube telefoniert, ne? Also holt sich erstmal noch ein
Bier. Aber gleich müsste er ja L anrufen.
Ja.
Und jetzt haben wir wieder so Morricone-Musik.
Ja, und auch interessant, wie er da haust, also wirklich, also er ist...
Weil er hat ein Handyempfang dort.
Ja, stimmt, also so ganz so weit weg ab vom Schuss kann er nicht sein. Aber schön auch hier, dass er mit dem Mund noch diese Antenne aus diesem Klapp-Handy rausziehen muss. Und jetzt ruft er L an. L hat auch dieses Handy mit dem Klapp-Handy mit dem Rausziehen. Antenne.
Ja, stimmt. Der Satz mit dem Cowgirl, das sich von niemandem erwischen lässt, das stammt auch aus einem anderen Film, nur da ist es ein Cowboy, der sich von niemandem erwischen lässt. Und da hat man auch kurz gesehen schon, wie es in ihr brodelt, dass ausgerechnet dieser Versager es geschafft hat.
Ja, das ist echt gut.
Und sie ist ja nicht durfte damals.
Ja, richtig. Da haben wir diesen Wutausbruch am Telefon gehabt, ne?
Genau.
So, und Bud will jetzt das Schwert, das Hanzo-Schwert von Beatrice an L sozusagen verhökern. Und jetzt stellt Bud seine Forderung, er möchte $1 Million für das Schwert.
Ja. Wäre auch interessant zu wissen, wo sie eigentlich jetzt gerade ist. Ne? Man sieht ja gar nichts außer dieser Ziegelwand da im Hintergrund. Weil 1 Million Bar, die muss ja auch erstmal irgendwo herkriegen, so auf die Schnelle. Und von mitten in der Nacht auf oder abends auf morgen früh muss man ja auch, ne? Also sie kann ja so ganz weit weg auch nicht von ihm jetzt gerade sein.
Nee. Wir haben natürlich passenderweise auch Vollmond. Und schön, dass wir jetzt hier
dieses, das Format.
Genau, dass das Format jetzt wechselt in so ein, ich weiß nicht, ob es so 4:3 ist oder so, aber es ist ja auf jeden Fall.
Also in etwa.
Ja, es ist auf jeden Fall beschnitten an den Rändern und das passt natürlich auch jetzt zu dem, was kommt, ne, dieses Beklemmende.
Ja. Wobei da das, hält es jetzt ja nicht lange durch, das fährt ja gleich wieder aus.
Ja, genau, richtig. Aber ich finde, es ist eine schöne, aber es ist eine schöne, ein schöner Effekt. Ja, also Beatrix kommt langsam so wieder zu sich. Und wir sehen jetzt, wie diese Luke von dem Pickup, genau, Truck da aufgemacht wird. Und Bud sie von oben angrinst, mit dem Hut natürlich auf.
Haben wir ja quasi wieder den Trunkshot.
Ja, genau. Er ist jetzt ziemlich rabiat rausgezogen.
Da und jetzt sind wir wieder auf 16:9 oder, nee, nicht 16:9, ja, ich glaube, das ist ein anderes Format, aber auf jeden Fall in dem alten
Format. Genau, in diesem Kinoformat. Schön weit. Und Beatrice ist gefesselt. Und da sehen wir das Grab von Paula Schulz und wie eine Schaufel rausschaufelt, ne?
Ja, vor allen Dingen auch schön, wie der Sarg von Paula Schulz offenkundig auch nochmal aufgemacht wurde.
Ach so, ja.
Ja, recht.
Ja, stimmt. Jetzt. Ach ja, jetzt sehe ich das erst. Aber warum?
Einfach so, für den Effekt.
Ja, okay, das sehe ich jetzt das allererste Mal. Das ist echt verrückt.
Es fällt mir jetzt auch erst zum ersten Mal auf, dass da der offene Sarg liegt mit der Leiche. Aber
ja.
Das ist ein schönes Detail.
Ja, wirklich. Ja. Aber daneben, dahinter sehen wir ja auch schon die neue Kiste, ne?
Mhm.
Ja,
und jetzt haben wir quasi so einen Ausflug in den ins Horrorkino
gefasst. Ja. So, aufgebuddelt.
Es gibt auch, glaube ich, irgendeinen so Charles Bronson-Film aus den späten 70ern oder 80ern, wo er auch irgendwo in Mexiko lebendig begraben wird oder so ähnlich.
Ich muss sagen, ich finde es sehr beklemmend. Also, ich finde, es ist eine Horrorvorstellung. Also das kommt auch im Film, finde ich, gut rüber. Und in dieser Einstellung noch mal kurz erwähnt, wie cool die Bäume da oben beleuchtet sind.
Mhm.
Dass man nicht einfach nur so in so einen schwarzen Himmel guckt, sondern dass man irgendwie wirklich merkt, man ist da irgendwo ja in so einem Park, also in so einem Friedhof mit Grün auch. So, und Bud hat irgendwie so einen Gehilfen dabei. Ich weiß gar nicht jetzt, wer das genau ist, aber es ist einfach irgendwie so ein, wahrscheinlich irgendwen, den er von vor Ort kennt, den er mal für so Hilfsarbeiten heranzieht.
Ja, oder das ist der Totengräber, den er einfach böll.
Ach so, stimmt, das könnte natürlich auch sein. Also. Ja, genau, das könnte natürlich auch sein, ja. So, jetzt bedroht Bud Beatrice mit diesem,
Tränengas.
Ja, genau, richtig. Und das ist natürlich auch hier eine bedrohliche Einstellung, ne? So direkt vor dem Auge diese Düse zu haben. Ja, aber es ist verständlich, weil Beatrice hat natürlich sofort geschnallt, dass es hier, dass sie da wahrscheinlich verbuddelt werden soll. Und sie hat sich natürlich gewehrt, ist aber gefesselt und Bud stellt sie jetzt vor die Wahl, ne? Entweder kriegt sie die Taschenlampe oder das Reizgas, ne? Oder Tränengas.
Mhm.
Also, Wahl ist natürlich auch irgendwie sehr gut. Eben nicht, ne? Ja, er droht, Bud droht ihr, dass sie dann erblindet, wenn er ihr das Reizglas. Tränengas in die Augen sprüht. So, jetzt muss sie wählen. Jetzt macht sie stumm, einfach nur mit so einem halben Nicken. Ja, jetzt kommt der Kopf doch ein bisschen hoch.
Tja.
Weise Entscheidung.
Ja. Für ihn nicht, ne?
Nee.
Wobei, andererseits, ich überlege gerade, er stirbt ja eigentlich nicht durch sie. Er würde so oder so sterben.
Richtig, ja. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Und das ist, was jetzt kommt, auch wieder so eine schöne Quentin Tarantino-Geschichte. Also diese Nägel in dieser extrem detailreichen Einstellung finde ich richtig cool. Ne, guck mal, und auch so mit diesem...
Ich würde sogar fast eher sagen, das sind typische Giallo-Shots, ne?
Ja,
würde ich eher fast sagen.
Ja, aber auch hier mit dem Ton, ne? Also wie wirklich das Nageln hier mit diesem Holz und diesem Metallern und Hammergeräusch.
Wie es langsam immer dunkler wird.
Genau, Richtig cool, ja. Ja. So, und das ist jetzt auch schön. Wir haben jetzt ein ja nahezu schwarzes Bild. Also man sieht noch so ganz bisschen, ich weiß nicht, diese Mini-Reflexion von der Taschenlampe. Also sie ist nicht an, aber man sieht immer so ein bisschen was Metallernes. Und jetzt hören wir nur. Und ich muss sagen, das ist unangenehm.
Wie das, wie die Erde drauf fällt.
Ja. Ja. Und da frage ich mich, wie haben sie das wohl, wie haben sie den Sound gemacht? Also haben sie da wirklich irgendwie eine Kiste in die Erde gesteckt und dann einfach Mikro rein und aufgenommen und dann einfach so
Ja, oder irgendein Loch,
geschüttet?
was halt mal aufgefüllt wird oder so.
Ja, irgendwie
Das
so, ne? Ja.
passiert ja jetzt nicht selten, sowas.
Ja, genau, ja. Da könnte man bestimmt was.
Oder ein Fundament, was aufgeschüttet wird,
Irgendwie
terrassiert
so.
wird, irgendwie
Ja,
sowas.
ja.
Also das.
Nee, aber auch, dass man halt gerade diesen Ton von innen hat, ne? Also, dass du sozusagen aus der Kiste heraus dieses ja, Rauschen der Erde und die schlägt ja richtig drauf ein, ne?
So, jetzt sind wir wieder so schwarz-weiß.
Ja, was aber auch irgendwie sehr gut passt natürlich. Und jetzt hat sie diesen Panik Moment auch, diesen
Diese Panikattacke, ja.
genau. Aber richtig Platz zum Bewegen hat sie ja nicht.
Zumal sie ja eh gefesselt ist.
Genau. Ja, das kommen wir noch hinzu. Sie ist gefesselt, hat keinen Platz und nur diese Lampe. Gruselig.
Dazu passend ist auch, es gibt einen Film, italienischen Giallo auch, die sieben schwarzen Noten, wo es auch darum geht, dass Leute eingemauert werden lebendig. Und da haben wir im ersten Teil auch Musikstücke von gehabt, sogar.
Ah ja, okay.
Also, das passt auch gut inhaltlich zur Story.
Ja, nicht schlecht. So, jetzt hat sie einmal rumgeleuchtet. Sie versucht sich ein bisschen zu orientieren. Ja, und sie versucht, also ich weiß nicht, ob sie aus Erschöpfung jetzt sich beruhigt oder ob sie sich versucht zu beruhigen.
Ja, sie kommen, wir kriegen ja auch gleich dann diese weitere Story dann erzählt.
Genau, Kapitel
Genau
8.
jetzt sogar. Pai Mai. Das hat auch so was Westernartiges, ne? Mit diesem Rad auch noch da hinten und dieser Mauer.
Das stimmt. Und Bill und Beatrix sitzen am Lagerfeuer. Also Bill erzählt irgendwelche Geschichten und spielt auf seiner Flöte.
Das sollte übrigens mal diese ganze Geschichte, was er ihr erzählt, sollte mal auf der Fahrt hin zu Pai Mai stattfinden, aber das hat man sich dann entschieden, lieber in so eine Szene zu packen. Und was auch ganz interessant ist bei Pai Mai, das war ursprünglich die Idee, dass die Lippenbewegungen kantonesisch sein sollten. Und er dann synchronisiert werden sollte auf Englisch, aber schlecht, um dann eben so
Ah,
auch
ja.
wieder Anspielungen auf ne, diese 70er-Filme zu machen. Und Tarantino wollte das dann selbst machen, aber irgendwie hat er sich dann doch anders entschieden und das wurde dann mit den Untertiteln gelöst. Jiahui Liu war auch nicht die erste Wahl für diese Rolle. Das war zuerst der Stunt-Koordinator interessanterweise des Films, den er nehmen wollte. Aber
Ah.
das hat irgendwie nicht gepasst. Und dann hat er kurzzeitig sogar überlegt, die Rolle selber komplett zu spielen. Und
Quentin?
und das hat er aber dann auch, würde ich sagen, glücklicherweise nicht
Ja,
gemacht.
ja. Fällt noch mal ein Hinweis. Nehme ich jetzt richtig an, dass in der Szene, wo wir gerade sind, das also von der Chronologie das älteste ist? Oder ist das, nee, das ist noch, also ist das vor Pai Mai? Doch, muss es ja. Noch, ja, genau.
Er richtig. Erzählt ihr ja.
Richtig.
Also in dem Film auf jeden Fall.
Ja.
Und von beiden Filmen dürfte dann höchstens die Story mit dieser Anime-Sequenz mit der Kindheit von Oren, ja. Die könnte.
Die ist noch weiterhin, noch. Ja. Ne, ist ein guter Hinweis, ja. Also da erkennt man halt sehr gut dran, wie konsequent Quentin Tarantino diese gesamte Geschichte unchronologisch erzählt. Und jetzt erfahren wir diese 5-Punkte-Pressur-Technik.
Was übrigens ursprünglich mal 10 Punkte hätten sein sollen.
Ja.
Aber das hat man dann auf 5 Punkte runtergeschraubt.
Ja. Ich meine, das ist natürlich auch, ich finde, das ist super. Das ist sozusagen die Oberliga des Kung-Fu. Mhm. Die ultimative, die ultimative Kampftechnik. Also bei der, jetzt erklärt Bill das gerade, ne, du hast sozusagen irgendwie so Pressurpunkte am Körper und wenn du die richtig triffst, dann lebst du weiter, aber du machst 5 Schritte und danach explodiert das Herz. Und es scheint ja so, als würde diese Technik noch nicht mal jeder Meister beherrschen. Ne? Das ist ja wirklich nochmal so eine...
Der scheint ja nur er zu beherrschen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Pai Mai?
Ja.
Ja.
Was ja auch so eine Handlung ist, die gerne mal in diesen Kung-Fu-Filmen ist. Ne? Irgendwie die eine Supertechnik, die nur der eine Meister beherrscht, die er nie jemandem beibringt. Und dann der Held des Films erlernt sie dann. Oder erweist sich dann irgendwann als würdig genug, sie zu erlernen und kann sie dann im Finale zur Überraschung der Bösen anwenden und sowas.
Es ist sozusagen der Royal Flush, sag ich mal, der Kampfkunst. Und Bill schwört Beatrice Kiddo auch jetzt auf Pai Mai ein und hat sie auch gewarnt davor, dass sie ihm unbedingt gehorchen soll und niemals widersprechen. Habt ihr gekämpft? Ein freundschaftlicher Wettstreit.
Ja.
Ist also Pai Mai, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ist auch Bills alter Meister, ne? Haben wir jetzt ja gerade quasi erfahren. Und Bill kam ja auch mit Blessuren zurück. Scheinbar haben sie ein bisschen gekämpft. Und ich muss sagen, ich finde das super cool, dass man da erst diese Treppe hochgehen muss. Das gibt dem Ganzen natürlich auch so einen, ja, ehrwürdigen und sakralen Touch. Ne? Der Pai Mai, der Meister, weißt du, so zurückgezogen lebt.
Der Bergheilige und so.
Ja, genau. So, keine Widerrede, kein Sarkasmus. Und Pai Mai muss sich erstmal an sie gewöhnen. Also auch super, dass sie die perfekte Antischülerin eigentlich ist. Also er verachtet Amerikaner und mag auch keine Frauen. Also das ist.
Und Weiße generell, ja, Amerikaner genau, ja. Besonders und ja. Frauen verachtet er grundsätzlich. Richtig.
Also sie ist die perfekte Kandidatin, so könnte man es zusammenfassen.
Was insofern natürlich interessant ist, dass wir später erfahren, dass ja auch noch Al Driver bei ihm in die Lehre gehen soll.
Ja, also natürlich, das werden wir dann später erfahren, natürlich nach Kiddo.
Ja, offenkundig, ja.
Ja. Und das zeigt aber auch nochmal, wie unterschiedlich die Charakter sind zwischen jetzt auch Elle und Beatrice.
Ja. Das soll wohl das Grab vom Großvater von Puyi sein. Wenn ich das richtig Puyi war ja der letzte Kaiser von China.
Ja, also sozusagen als der echte Drehort, meinst du?
Ja, ja. Hm. Oder zumindest in der Nähe irgendwie sowas.
Ja, okay. Ja.
Also, dass das da irgendwie diese Anlage quasi sein soll.
Ja. Und ich muss auch sagen, was ich super cool finde, ist, das hatten wir bei Oren ja auch schon, dass, sag ich mal, diese Supermeister immer so stilvoll und auch so, ich sag mal, eigentlich religiöse Kleidung tragen, könnte man ja sagen. Ne? Das hat ja...
Es sind ja Mönche, ne? Er wurde ja erwähnt, dass er ja eigentlich Mönch ist, ne? Mhm. Also, das passt ja schon.
Das stimmt. So, und jetzt, man merkt richtig, wie unsicher man sich dieser Person nähern soll, und instinktiv kniet sie sich erstmal hin. Das erste, sie sagt nur ein Wort und er disst sie gleich mit: Dein Mandarin ist schlecht.
Ja. So, jetzt will er, dass sie Kantonesisch spricht anstatt Mandarin.
Ja. Es ist direkt unangenehm, oder?
Ja, er ist halt genauso, wie er beschrieben wurde, ne?
Ja.
Also Bill hat nicht übertrieben, kann man, also sehr schön auch jetzt gerade dieses Ranzoomen.
Ja, ne? Dieser Reißzoom oder der Powerzoom, ja, genau. Wirklich sehr cool.
Was wirklich exakt so aus dieser Art von Filmen ist. Und jetzt sind wir eben für diese ganze Pai Mai Rückblende sind wir quasi jetzt nochmal in das Eastern-Genre gegangen.
Hm. Jetzt wieder rausgezoomt, also schnell Powerzoom. Hm. Da bin ich jetzt völlig überfragt, aber die Frisur und der Bart, das ist doch wahrscheinlich Maske, oder?
Ja,
oder hatte,
das ist Maske.
Das ist Maske, also.
Nein.
Aber
die Augen. Aber das ist halt authentische Maske, wie diese Art von Filmen.
Ja, ja.
Es gemacht hat, ne?
Ja. Ja, auch, man sieht das ja selbst in der Kameraführung, ne?
Ja. Also, auch die Farben.
Ja. Ja. Es ist schon gut, also es ist wirklich gut. So, jetzt sagt er, sie soll sich erheben. Jetzt will er sie erstmal prüfen, ne, was etwas, was sie wirklich beherrscht. Und ich meine, jetzt wirft er ihr vor, dass er ihre Zunge verschluckt hat. Und davor hat er noch gesagt, so, du sprichst nur, wenn ich dich anspreche. Und ja. Jetzt soll sie zum Schwertständer gehen. Und sie soll das Schwert ziehen. Ja. Und Pai Mai geht wieder in so eine ruhende Haltung zurück. Er legt seine Hände wieder so zusammen. Jetzt erhebt er sich. Auch mit der langen Brennweite. Das gefällt mir ja immer. Mhm. Ich mag ja lange Brennweiten. Und
schön auch, wie er die Treppe runtergeht, ja. Die Kamera immer auf derselben Höhe von seinem Gesicht bleibt.
Richtig, und das ist die Hölle zum Schärfeziehen. Mhm. Also. Ja.
Das gibt ihm natürlich so eine Aura des Übernatürlichen schon fast.
Ja, auch gerade durch diese lange Schwebenden Brennweite. Quasi, ne? Ja, genau, richtig. Und das sehen wir jetzt ja auch, dass er sozusagen jede Bewegung von Pai Mai ist absolut präzise und minimal. Und jetzt steht er auf dem Schwert.
Ja.
Und macht sie, also eigentlich macht er sich nur über sie lustig, ne?
Genau.
Fechtkund ist dilettantisch.
Amateur at its best im Original.
Und auch super wieder, das hatten wir im Volume 1 auch schon, diese Schwertgeräusche, ne, bei den Bewegungen. Und auch generell.
Schön auch, wie er immer seinen Bart streicht.
Ja, ja. So, er schmeißt das Schwert zurück in den Ständer. So, jetzt geht's um den Kranich-Stil.
Der Tiger-Kranich-Stil.
Genau. Und wir kriegen Musik.
Ja. Und so Elektromusik vor allem auch, ne?
Ja.
Oder?
Ja. Und auch schön betonte Kampfgeräusche, ne? Also mit diesem und diesem Wusch und Zosch, also.
Ja.
Ja, jetzt kriegen wir so eine etwas Coolness rein, ne?
Vor allen Dingen auch, wie er jede ihrer, und jetzt blockt er sogar mit seinem Hals.
Ja, ja, und mit seinem Schritt. Ja. Und er braucht noch nicht mal die Arme zu Hilfe zu nehmen, er dreht sich einmal und, ja, so, sie hat einen Stein.
Antizipiert jede ihrer Bewegungen.
Genau, ja. Ein schöner Vorwurf, ne? Also so wie alle Yankee-Frauen kannst du nur ins Restaurant gehen und irgendwas bestellen und Geld ausgeben, ne? So.
Ja.
Das ist natürlich eine tolle Beleidigung. Ja, also er hat sie komplett im Griff. Ein hilfloser Wurm im Kampf mit einem Adler. So, das ist der Anfang.
So, jetzt zeigt sich, das war alles Teil schon des Trainings.
Ja. Und das ist sozusagen auch jetzt die Frage, möchtest du auch so stark werden? Ne? Also, das Training beginnt morgen. Auch schön, ne? Das war jetzt nur so ein Kennenlernen und dann morgen fangen wir an zu trainieren.
Ja. Das ist, das basiert auch auf irgendeiner Story von irgendeinem von diesen Kung-Fu-Meistern, wo angeblich einer von denen mal durch seine Haustür so geschlagen hat, das runde Loch geschlagen hat, weil da gerade einer versuchen wollte einzubrechen und dem dann durch die Haustür geschlagen und sich erstmal die Brust von dem gekrallt hat.
Toll, ja. Ja. Na, Kiddo ist jetzt auch in so eine Art Trainingsanzug, auch mit geflochtenen Haaren gewechselt. Also, das sieht ja wirklich auch fast schon aus wie so eine, wie ein Sträfling, ne?
Ja, oder so ein bisschen was Schüler.
Ja, ja, genau, ja, ja. Und jetzt sehen
jetzt
wir,
haben wie wir sie das, was wir nachher nochmal sehen.
Genau, werden. Richtig. Wir sehen, wie sie mit ihrer Faust durch dieses Brett schlagen muss. Und auch schön, wie die Faust immer
kaputt sich schon schält.
Ja, ja, und das muss ja wirklich wehtun. Ah, man spürt das richtig. Das Holz soll sich vor deiner Hand fürchten, nicht umgekehrt. Ja, auch schön immer diese Kombination aus Bart wegstreichen und dann der Power-Zoom. Und jetzt haben wir das mit dem, was Bill schon angekündigt hat, genau. Ne, mit dem Wasserschleppen. Und jetzt haben wir so eine Collage, ne? Das kann sein, ja. So, und auch ein bisschen demütigend.
Ja, das ist natürlich auch sehr schön, das greift ja auch wieder den Kampf gegen die Crazy 88 auf.
Da hatten wir so einen blauen Hintergrund, jetzt hatten wir eben so einen
genau,
roten.
Rot.
Und sie hat scheinbar auch Albträume und schlägt im Traum um sich oder im Schlaf um sich. Das ist jetzt auch schön. Jetzt sieht man, dass die beiden auch irgendwie zueinander finden, weil wir hatten jetzt auf einmal beide synchron in der Einstellung, ne? In dieser, mit dem roten Hintergrund. Und auch das sieht ja aus wie vor so einer Kinoleinwand, ne?
Ja.
So, er nickt. Wohlwollend einmal. Und es gibt Reis zu essen. So, und
ja, sie kann es fast nicht mit ihrer kaputten Hand.
Richtig, ja.
Sie also das heißt fast, sie kriegt es überhaupt nicht hin mit der kaputten Hand.
Ja, und man ahnt es schon. Also ein bisschen so dieses. Ah, man denkt so, ach komm, nimm doch einfach eine Gabel, einen Löffel oder von mir ist deine Hände, ne? Und
ja. Gabel, Löffel wird es wahrscheinlich nicht geben dort.
Nee. So, willst du wie ein Hund essen, dann musst du wie ein Hund leben. Und er schüttet den Reis auf den Boden. Aber er schiebt ihr sein Schälchen hin, ne?
Mhm.
Und gibt ihr sozusagen die Chance. Also, das war so das erste Mal, also er ist irgendwie gnadenlos, aber hier hat man so einen Funken an, also er hat sie jetzt nicht gezwungen, auch vom Boden zu essen, ne?
Ja.
So, und sie versucht es wieder mit den Stäbchen. Und quält sich. Ich meine, jeder, der das ja schon mal ausprobiert hat, weiß, wie das auch selbst mit einer gesunden Hand schwierig ist, wenn man ungewohnt ist.
Wenn man ungeübt ist.
Genau, ja. Ungeübt ist. Und auch gerade, wenn man Kohldampf hat, dass das auch wirklich unbefriedigend ist. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, also der Reis da, der klebt ja auch besser, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns Reis haben, der ist ja so bröselig, den kann man ja mit den Stäbchen fast gar nicht essen. Ja, zurück. Wir sehen das Grab von der Paula Schulz und wo auch immer dieser Sarg hin ist, von der echten Paula Schulz, wir wissen es nicht.
Ja gut, es wäre ja auch ein bisschen, bisschen auffällig, wenn man den da einfach liegen lassen
würde. Ja, doch, durchaus, ja. So, aber wir sehen jetzt, wie sie den Sarg und ihre Situation bewertet. Sie schaut sich mit der Taschenlampe um, guckt, wie viel Spielraum sie hat, schaut, wie weit ist sie mit den Knien nach oben.
Das sollen wohl übrigens die Stiefel sein, angeblich, oder zumindest die Art Stiefel, wie sie, wie heißt er, Michael Madsen auch in Reservoir Dogs getragen hat.
Ah ja, okay, ja. So, sie kriegt ihre Füße erstmal frei, indem sie ihre Schuhe auszieht, ne, also, ja, Quentin.
Naja, aber sie ist ja nicht barfuß.
Nee, sie ist nicht barfuß, nein. Aber jede Chance nutzen, wo man irgendwas mit Füßen machen kann, ne?
Mhm.
So, und Bud hat sie zwar entwaffnet, aber im Stiefel ist natürlich auch noch mal was versteckt, was er ihr nicht abgenommen hat. Und sie holt sich die Stiefel nach vorne und greift rein. Und dort hat sie dieses Rasiermesser. Wenn wir
nochmal bei Reservoir Dogs sind, ne?
Ja.
Rasiermesser.
So, und jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, das da aufzusägen. Aber sie hat ja jetzt erstmal Zeit, ne? Deswegen, sie macht das Stück für Stück.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit sie eigentlich so theoretisch hat.
Ach, meinst du so mit Sauerstoff und so?
Ja, ja.
Boah, gute Frage, keine Ahnung. Ja, gut, ich mag fast gar nicht drüber nachdenken. Es ist und bleibt unangenehm, die Situation.
Sehr schön auch die Musik jetzt hier an der Stelle.
Ja, das ist richtig.
Auch interessant, wie wir jetzt diesen relativ langen Einschub hatten mit Pai Mei, der eigentlich nur dazu dienen soll, zu erklären, wieso sie es schafft, sich aus dem Sarg zu befreien.
Genau, ja. Richtig. So, also sie hat ihre Hände frei, ihre Füße frei und hat sogar ein Rasiermesser. So, und jetzt, das ist jetzt auch schön, wie sie dieses Holz streichelt und sozusagen prüft, okay.
Sie lernen, ja, jetzt klopft sie auch nochmal ab, wo ist die beste Stelle, wo gibt die Erde vielleicht noch am besten nach.
So ist es. Und ich meine, Pai Mei hat das ja, glaube ich, irgendwie vorher sogar erklärt. Was ist, wenn jemand direkt vor dir steht, ne?
Ja.
Da kannst du auch nicht groß ausholen. Und das ist jetzt genau die Situation. Und sie fängt an, wieder zu boxen. Ja. Und die Hand wird blutig.
Ja, ziemlich schnell sogar.
Ja. Ja, was ich aber nicht so ganz verstehe, sie ist ja jetzt nach dem Training mit Pai Mei, ne?
Ja, klar.
Und Ja gut, es geht schon schneller, aber sie, ja gut, sie hat ja auch nicht, die hat ja auch nicht viel Platz, ne, zum Ausholen. Weil sonst würde man ja denken, sie kriegt das mit dem ersten Schlag hin, ne?
Ist ja auch die Frage, wie gut, wie, was für eine Qualität hat jetzt dieser Sarg, ne?
Ja, natürlich. Ja. So, und das ich muss ja sagen, das ist cool gedreht.
Ja.
Ne, dieses Aufsteigen.
Ja.
Also, mal dahingestellt jetzt, ob das wirklich funktioniert. Aber wir gehen jetzt mal auch davon aus, dass die Erde da nicht mit, mit dem Rüttler schön verdichtet ist. Wir sehen ja auch, das hat eher so Blumenerde-Charakter, so ganz weich und staubig. Ja.
Und das ist natürlich auch ein Bild aus dem Horrorfilm, ne?
Ja, ja, ja. Sie steht wieder auf, also hinter ihr der Grabstein. Hm. Und sie zieht sich da raus. Ja. Und hat es scheinbar.
Oh, die Jacke ist auch gerissen hinten.
Ja, stimmt, ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, sie hat ja immer noch die Ladung Steinsalz auch, ne? Also,
ja.
Das muss schon sehr strapaziös gewesen sein. Daher ist natürlich ich diese Szene. Hat
sie sich auch erstmal einen Kaffee verdient.
Ja, oder sie bittet ja nur um ein Glas Wasser, ne? Also,
ja, ja. Das sah natürlich auch toll aus, finde
ich. Ja, 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 ja. So eine Erscheinung. Sie ist wirklich so eine Erscheinung jetzt, ne?
Gucke gerade mal, Löcher hat sie aber jetzt keine mehr so wirklich, ne? In der Bluse.
Nee, kann man nicht genau sagen. Ja. Ja. Kapitel 9. Elle und ich ist auch gut.
Ist ja vor allen Dingen, ne? Französisch heißt ja Elle, sie.
Hm? Ja.
Also ist ja vielleicht auch ein kleines Wortspiel.
Ja.
So, und nicht nur Elle Driver und Beatrix Kiddo haben sich nicht so gut verstanden, sondern auch Daryl Hannah und Uma Thurman haben sich auch nicht gut verstanden am Set.
Ah ja.
Also die haben wohl dann tatsächlich sogar während der Pressetour, ich weiß gar nicht, zum ersten Teil war das dann wohl, haben die dann auch das Hotelpersonal angewiesen, dass die beiden sich nicht treffen.
Oh, okay. So, roter Koffer. Auch schöner Schnitt, wieder Musik plötzlich total aus und wir sehen, die Sonne brennt. Und am Horizont, wie so eine Fata Morgana, ne, wieder eine Erscheinung. Ja. Und dann Überblendung in näher heran.
Jetzt ist sie barfuß.
Ja, ja, stimmt. Könnte aber auch unangenehm sein, da in der Wüste, ne? Aber ich gut.
Um die Tageszeit.
Ja, ja.
Aber nach dem, was sie jetzt alles durchgemacht hat, ist ihr das, glaube ich, wohl auch noch egal.
Ja, ich glaube, das macht auch nicht mehr so viel zur Sache. Sie weiß aber scheinbar, wo sie hin muss.
Ja gut, sie hat ihn ja schon einmal gefunden, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass sie...
Nee, genau, ja. Aber man würde sich ja denken, komm, schlaf eine Nacht drüber, ruh dich erstmal ein bisschen aus, ne? Oder geh ins Krankenhaus. Aber nein, sie ist...
Ja, geh ins Krankenhaus ist ja sowieso eine schwierige Sache, ne?
Ach so, ja, sie muss ja auch ein bisschen unter... Ja.
Jetzt haben wir ja nochmal schön diese Sirene, ne?
Ja, die wir ja schon auch aus Volume 1 mehrfach kennen. Jetzt kriegen wir auch die Erklärung noch, ne? Texanische Beerdigung. Elle erkundigt sich jetzt bei Bud.
Was das für ein Grab ist.
Genau. Bud macht irgendwie so ein Cocktail oder irgendwas.
Ja. Betonung liegt wahrscheinlich eher auf irgendwas.
Ja, weil er da irgendwie...
Kalt und Stoff.
Ja, genau. Und dann mixt er das mit dem Eis zusammen, während L das Schwert begutachtet, das Hanso-Schwert. Guck mal, er hat die Klinge angefasst, ne? Hast du es gesehen?
Mhm.
Oder war es im Köcher? Nee.
Nee, ich glaube nicht.
Naja, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Es sah eben auf jeden Fall so aus. Und auch wie Bud da jetzt mit diesem ekligen Zeug rumfuchtelt, ne? Und beim Eingießen auch so rumplört. Hier, da sehen wir es jetzt einmal.
Ja.
Und dann auch diese Klappe
zum beim Schießen. Relativ viele echte Marken in dem Film zu sehen, ne? Für einen Tarantino-Film.
Ah, ja.
Da haben wir ja gerade eben auch Canada Dry.
Ja. So, Bud nimmt erstmal den Koffer an sich und stützt sich darauf ab. Hat L den Drink gegeben. So, Todesursache Nummer 1 für alte Menschen ist die Pensionierung.
Ja. Ja, ist auch ein komischer Dialog eigentlich zwischen denen.
Ja, man muss auch sagen, man weiß gar nicht, wie deren Verhältnis ist. Also ich habe jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich so, naja, sie sind halt alte Kollegen. Aber dass L auch so ein, so eine Wut auf Bud hat, oder ihn zumindest umbringen will, das ist mir am Anfang immer erst gar nicht klar.
Ja, die sind sich ja alle nicht grün untereinander, ne?
Stimmt.
Oren ist ja auch abgehauen und hat dann ihr eigenes Ding durchgezogen.
Genau, Bill und Bud
haben ja auch. Vanita Green auch.
Ja.
Also, die sind ja alle auseinandergebrochen.
Ja, was sie eigentlich verbindet, ist eigentlich nur der gemeinsame Hass gegenüber Beatrice.
Ich habe übrigens noch was zu dem Thema Augenbrauen.
Ja.
Von Pai Mei.
Ja.
Und zwar ist Pai Mei basierend auf Pak Mei, dem Erfinder der White Eyebrow Kung Fu Technik.
Mhm.
Und offensichtlich ist das. Und der Pak Mei ist auch so eine Figur, die in vielen dieser Filme auftaucht. Ne, und der dann quasi die verbotene Technik lehrt.
Ah, ja.
Und dementsprechend wird das wahrscheinlich dann auch noch so ein bisschen eine Anspielung auf diese Thematik sein.
Ja, Bud begutachtet das Geld und findet dann die Schlange. Die natürlich sofort angreift. Und was ich mich frage, es soll ja eine Black Mamba sein, ne?
Ja.
Ist es auch eine Black Mamba?
Das kann ich dir nicht sagen. Da bin ich kein Experte.
Also, weil, ich weiß gar nicht, wie man das dann dreht. Also, entweder, ich meine, es gibt ja auch gute Puppen, ne? Das muss man ja auch sagen.
Ja.
Die schwarze Mamba kringelt.
Was hat man gerade? Ja, aber Black Mamba ist doch auch der Name von Beatrix,
oder? Ja. Das ist richtig. Ja, deswegen, das ist ganz cool.
Die Ironie dann.
Ja. Und aber auch L hat auch diesen Sadismus, ne? Sie erklärt jetzt Bud, sie hat extra recherchiert mit diesem Notizbuch, ne? Und erklärt jetzt, was passiert bei der Black Mamba, ne, wenn sie beißt.
Ja.
So, Inkarnation des Todes. Und das ist natürlich auch witzig, weil Beatrice ja auch gleich quasi wie inkarniert wieder da ist, ne? Also wir haben ja quasi auch diese Auferstehung gehabt.
Mhm.
Und vielleicht ist das mit der Black Mamba jetzt so eine Art, ja, Foreshadowing auf die Rache dann von
Aber nur vielleicht.
Ja, nur vielleicht. Ja. So, jetzt hör gut zu, denn das betrifft dich. Also, was ich halt komisch finde, ist, dass L das egal ist, dass die Black Mamba da immer noch in dem Wohnwagen umher kringelt. Und auch gleich, wenn die beiden kämpfen, spielt das auch keine Rolle mehr.
Schön die Schwellung schon, die man sieht jetzt auf seiner Wange.
Ja.
Ja. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie schnell so eine schwarze Mamba das Gift produziert. Kann ja sein, dass sie nach so einem Biss erstmal ein, zwei Stunden quasi ungiftig ist, weil sie erstmal wieder
viel
produzieren muss.
Gut, das, genau, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus.
Ja. Das wäre jetzt eine Erklärung, warum sie jetzt da relativ ruhig ist, weil sie weiß, ihr kann jetzt erstmal nichts passieren, solange sie innerhalb der nächsten Stunde abhaut oder so.
Ja, ja. Ich meine, es ist jetzt auch für die Handlung erstmal auch jetzt nicht so nicht so entscheidend. Aber bevor hier gleich auch das Feuerwerk weitergeht, Markus, ich glaube, wir sind ungefähr in der Hälfte. Also es liegt noch
sogar schon einen Ticken drüber.
Ja. Drüber, genau. Also wir haben noch über eine Stunde, etwas über eine Stunde
des
Filmes. Und wir können ja mal über Preise reden.
Genau, da gehen wir, auch sehr schön, der Schuss jetzt mit dem ganzen Geld.
Ja, sehr schön, ja.
Gehen wir mal zu den MTV Movie Awards 2005. Da wurde Uma Thurman Best Hero, als einzige Frau, die überhaupt nominiert war in der Kategorie übrigens. Dann der Kampf, den wir jetzt gleich haben mit Uma Thurman und Daryl Hannah, wurde Bester Kampf. Und dann haben wir noch Nominierungen als bester Film, da hat Napoleon Dynamite gewonnen und beste weibliche Performance, da hat Uma Thurman gewonnen. Nee, Quatsch, da war Uma Thurman nominiert, aber gewonnen hat Lindsay Lohan für Mean Girls, Entschuldigung. Mhm. Dann haben wir die Satellite Awards 2005, da war der Film als bestes Drama nominiert, hat Hotel Rwanda gewonnen. Uma Thurman war als beste Darstellerin Drama nominiert, da hat Hilary Swank für Million Dollar Baby gewonnen. David Carradine war als bester Nebendarsteller nominiert worden, da hat Christopher Walken für Around the Bend gewonnen. Und Daryl Hannah war nominiert als beste Nebendarstellerin, da hat Gina Rowlands für The Notebook gewonnen. Dann haben wir tatsächlich auch Golden Globe Nominierungen. Da war, jetzt haben wir gerade den Namen erfahren.
Und vielleicht ist das sogar die älteste, entschuldige kurz, ist vielleicht auch die älteste Realszene.
Ja,
ne, nicht die Lagerfeuer.
Du hast recht. Bei den Golden Globes, da gab es Nominierungen als beste Darstellerin Film-Drama. Das war natürlich Uma Thurman. Da hat Hilary Swank für Million Dollar Baby gewonnen. Auch schön, wie gerade die Füße hier da so anflogen.
Genau.
Und David Carradine war als bester Nebendarsteller nominiert. Da hat Clive Owen für Closer gewonnen. Und dann haben wir noch die Saturn Awards. Da war der Film bester Action-Abenteuer-Thriller-Film. David Carradine wurde bester Nebendarsteller. Daryl Hannah beste Nebendarstellerin. Uma Thurman war als beste Darstellerin nominiert. Da hat Blanchard Ryan für Open Water gewonnen. Best Perla Haney Jardine war für Best Performance by a Young Actor nominiert. Da hat Emmy Rossum für Phantom der Oper gewonnen. Beste Regie war natürlich Tarantino nominiert, da hat Sam Raimi für Spider-Man 2 gewonnen und das Drehbuch hat er ebenfalls gegen Spider-Man 2 nicht gewonnen.
Ja gut, vielen Dank, Markus. Also wurde Volume 2 natürlich auch auf dem Filmmarkt als eigenständiger Film begriffen, ne?
Ja, und auch, ist es bewertet. Auch. Der kam ja auch ein gutes Jahr danach raus erst. Also.
Ja. Nee, verstehe.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob die überhaupt back-to-back gedreht wurden.
Auch gerade sehr schön, wie sie sich über Bud abgerollt hat, ne?
Ja.
So, und
Der ganze Kampf geht natürlich so, oder ist kurz davor, finde ich, ins Alberne immer
zu gucken. Ja. Das ist, ja. Aber es ist,
ohne also, dass er es jetzt tut, aber.
Genau, richtig. Aber ich finde, er geht sehr gut an diese Grenze ran, ne? Dass er albern wird.
Ja, wo sie versucht, in der Toilette zu ersaufen. Mhm.
Und jetzt spült sie einmal, um Luft zu kriegen. Aber es muss auch super eklig sein in dieser Toilette, bei Bud, in dem sowieso schon sehr süffigen Wohnwagen eingetunkt zu werden. Ja. Und da haben wir gerade einmal nochmal das Holz gesehen. Ne? Das war natürlich auch schön, dieser Faustschlag, der durchs Holz durchging.
Wobei, ich glaube, das war eher Plastik.
Aber ja, genau.
Aber also es soll auch Plastik sein, glaube ich.
Genau, ja.
Ja, jetzt so sehen wir, Bud hat gelogen.
Richtig. Und vor allem auch, jetzt haben wir sozusagen nochmal, ich würde fast sagen schwarz auf weiß, stimmt natürlich nicht, aber innerhalb von Gravur, dass Bill und Bud Brüder sind. Mhm.
Ja gut, das hatten wir ja schon vorher, ne?
Genau, richtig.
Der falsche Bruder.
Ja. Ja, Bud ist wohl jetzt Lügner. Er hat sein Schwert nämlich doch nicht versetzt. Es ist da. Und das ist natürlich auch so ein, hier dieses Gesicht von Uma Thurman mit diesem ganzen Blut. Hm. Das ist ja auch so ein bisschen ikonisch für Kill Bill, oder?
Ja,
ja. Ich meine, das ist so ein Bild, was man mit Kill Bill auch verbindet.
Hm. Ja, da sehen wir jetzt, wie Elle Driver ihr Auge verloren hat.
Mhm. Sie hat nämlich Pai Mai widersprochen beleidigt. Oder beleidigt, genau.
Ja.
Ja, beleidigt. Wir hören ja, glaube ich, sogar die Beleidigung. Ja. Ne?
Widerlichen alten irgendwas.
Ja, genau.
Widerlicher alter Affe, genau.
Ja.
Und sie hat Pai Mai umgebracht.
Ja, und was ganz interessant ist, Vergiftung als sozusagen Tötungsmotiv ist ja auch immer etwas sehr Hinterhältiges und Unehrenhaftes,
ja,
vor allen
ne, Dingen, wenn man so ja, will. Ja, und das ist ja auch vor allen Dingen ihr Ding. Ne?
Genau, richtig. Wie mit der Black Mamba, ne? Und
ja, oder eben, auch im ersten Teil schon versucht sie sie auch im Koma zu vergiften.
Ja, genau, richtig. Also immer sozusagen aus so einer, aus so einem Hinterhalt heraus, also mit so einer, ne, also nicht sozusagen in Anführungsstrichen mit einem fairen Kampf, mit einer Kampfkunst, sondern eher mit wirklich so einer listigen und unehrenhaften, sag ich mal, Art. Hm. Ja, das ist auch schön. Auch
schön, die Musik jetzt.
Ja. Und auch wie Kiddo
du hast einfach keine Zukunft. Ja,
Miststück sagt, ne? Ich meine, kannst du dir was Schöneres vorstellen als einen Samurai-Schwertkampf in einem Wohnwagen?
Ich kann mir auf jeden Fall eine ganze Menge praktischere Dinge vorstellen. Ja,
das glaube ich.
Weil der Wohnwagen ist natürlich auch ein größerer Trailer, ne? Muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Klar, natürlich.
Wir dürfen auch wieder schön die Nahaufnahmen, ja, bis in die Augen.
Richtig. Und jetzt Schwert an Schwert.
Und da hebt er sich jetzt aber natürlich ab von Leone. Bei Leone wäre ja jetzt schon wieder Schluss gewesen. Und hier zieht das ein bisschen länger, bis sie ihr das andere Auge rausreißt.
Ja, ich finde, es ist super aufgelöst, diese Situation. Mhm. Ja. Wir erfahren kurz das vorher, warum übrigens, sie ne, das Auge verloren hat. Ja. Und
genau, jetzt sehen wir diese Szene dann dazu. Und das ist übrigens alles improvisiert von Daryl Hannah.
Dieser
ganze Ausbruch
ist,
da, ja.
Tut mir gerade leid, es ist so eklig, wie sie mit den Füßen dieses Auge zerdrückt. Mhm. Ja. Und da sehen wir nochmal kurz
alles hier,
die Black Mamba, die Mamba am Boden.
Aber also, wie gesagt, das ist alles improvisiert gewesen und Tarantino, weil sie wollte Tarantino zum Lachen bringen und möglichst irre einfach nur da zusammenbrechen. Und das hat er dann so gut gefunden, dass er es drin gelassen hat.
Ja, finde ich in Ordnung. Kurz noch, diese Begegnung gerade zwischen den zwei Black Mambas war ja auch ganz cool. Sie geht ja barfuß da lang. Und die andere Mamba grüßt sie quasi nur, indem sie sie kurz anfaucht. Ja,
quasi ne, so. beide nicken sich.
Ja, genau, richtig so, Moment, ne? Ja, so, ne? Unter Kollegen.
Ich finde ja Els Tod ein bisschen würdelos. So. Oder was heißt tot? Sie stirbt ja tatsächlich gar nicht.
Also zumindest sehen wir es
der Handlung. Ne? Also ja. Natürlich, es ist klar, sie wird nicht überleben, weil sie mitten in der Wüste völlig blind mit einer blutigen Augenhöhle mit einer Giftschlange zusammen.
Ja, genau. Die, ich sag mal, aber, so, Überlebenschancen sind nicht, die Voraussetzungen so wie, sind nicht gut.
Ja, so wie das Ende für den Doktor beim ersten Saw-Film.
Ja. So, hier aber, ganz kurz die Bilder mit diesen Palmen. Man hat ja das Gefühl, wir sind jetzt irgendwo in so einer Art Vietnamkrieg und gleich kommt ein Helikopter, ne?
Man weiß, ja, ja. So, und das ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Da gab's, ich glaube, das müsste die Szene gewesen sein jetzt, da gab's ja einen Unfall, ne?
Ach so.
Mit Uma Thurman.
Ja.
Und es war so, sie wollte eigentlich einen Stunt-Driver, einen Stuntfahrer dafür haben.
Ja.
Aber der Stunt-Koordinator war nicht da. Und das war auch gar nicht als Stunt klassifiziert, diese Szene. Mhm. Und dann hat er gesagt, komm, jetzt mach das einfach. Naja, und wie es dann so kommen musste, es gab dann irgendwie, da gab es irgendwas auf der Straße, sie hat ein bisschen die Kontrolle verloren und das Ding gegen einen Baum gefahren.
Aber ist das Auto,
weißt du, sie hat dann, also, das müsste die Szene sein, ich wüsste nicht, welche es sonst sein sollte, weil da ist sie ja über so eine Straße gefahren jetzt. Und Folge war Gehirnerschütterung und verletztes Knie von ihr. Und sie wollte dann das Material haben, ne, als Beweis.
Aha.
Und Harvey Weinstein hat das ihr nicht rausgegeben.
Ach.
Ehe sie nicht einen Vertrag unterschreibt, der die Produktionsfirma, jetzt musst du kurz auf das Buch mal achten, wenn man das gleich in Großaufnahme einmal sieht, wenn er ihr das nicht, wenn sie nicht unterschreibt, so die Karu Khans von Kura Jong von Jasmin Huyen, das ist eine Anspielung an Jasmin Huyen Kura Khan aus der Crew. Zurück zu der Szene mit, zurück zu dem Unfall. Da war es dann so, dass, also sie musste eben einen Vertrag unterschreiben, dass sie die Produktionsfirma nicht rechtlich verantwortlich macht für ihre Verletzungen. Und Jahre später dann, bei MeToo, hat sie dann diese Thematik auch noch mal auf den Tisch gebracht. Und Tarantino hat ihr dann damals, er hatte offenkundig Material auch noch von dem Dreh, hat ihr das dann zukommen lassen.
Ah, verstehe, ja.
Und also diese ganze Situation da mit diesem Unfall und so, die hat wohl auch die Beziehung zwischen den beiden über längere Zeit nachhaltig gestört.
Also Uma Thurman und Quentin Tarantino meinst du?
Oder? Ja, ja, was vielleicht auch ein Grund ist, warum dass die da beiden danach keinen Film mehr gedreht haben.
Ne? Ja, das ist eine gute Erklärung, weil im Prinzip, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war doch Uma Thurmans Durchbruch, oder? Kill Bill?
Nee. Pulp Fiction war sie doch auch schon dabei.
Ja, und ja,
sie war auch schon in Batman Forever oder Batman und Robin war sie doch auch schon mal Poison Ivy Ende der 90er.
Also ja, gut, das kann sein. Wahrscheinlich verbinde ich das halt mit Uma Thurman, weil halt das mein erster Quentin Tarantino Film war und sie mir dann, also mir die Schauspielerin dadurch ein Begriff wurde, ne? Das kann natürlich sein.
Nee, also die war schon vorher ein Begriff, doch, das muss man schon so sagen. Das übrigens, diese Rolle sollte übrigens von Ricardo Montalban ursprünglich gespielt werden. Aber der Schauspieler, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der hat, weil Montalban nicht Zeit hatte zum Table Reading, hat der das gemacht und das fand Tarantino dann so gut, dass er ihn für die Rolle dann behalten hat. Und das soll angeblich ein echtes Bordell sein in Mexiko, wo sie diese Szene gedreht haben.
Ja.
Und das sind wohl, und das sollen auch alles echte Prostituierte sein, die Frauen da.
Ja, da vielleicht noch ganz kurz eine Beobachtung. Eben die eine Dame hat ja genau die gleiche Farbe in ihrem Kleid wie das Auto.
ne, als die sozusagen sie in Empfang genommen hat. So, wir sind natürlich immer noch auf der Suche nach Bill, ne? Deswegen ist sie ja überhaupt da. Sie ist jetzt sozusagen vor ihrer letzten Station, ne? Und wo waren wir stehen geblieben? Ja, bei Bill. Wo ist Bill? Und dann sagt, ja, stimmt, wo ist Bill? Ja, ja. Also er rückt da auch nicht so ganz, er wirkt so ein bisschen wie so ein Torwächter, ne?
Straße nach Salina ist natürlich auch ein Film, Road to Salina. Und im ersten Teil gab es zwei Musikstücke, die aus diesem Film verwendet wurden. Mhm. Und es gibt übrigens auch einen Grund, warum sie jetzt ein anderes Auto fährt und nicht den Pussy Wagon. Das war nämlich so, dass im Originalskript diese Schwester von Gogo den zerstört hat. Mhm. Und das ist halt nicht, das ist halt rausgeflogen alles, wie gesagt, als das zu einer Figur wurde. Und deswegen hat man das eben dann, aber das hat man eben dann gelassen.
Ah, okay. Ja, ich habe das einfach damit verbunden, dass sie jetzt einfach auch in einem anderen Land ist. Weißt du? Mhm. Und dann vielleicht dahin geflogen oder so. Ja, man braucht jetzt
keine
so.
Erklärung
genau.
in dem
ja, ja.
Sinne, aber, aber es gab halt eine sogar im Drehbuch mal.
Ja. So, Zimmer 101 oder was ist das?
Für Anfänger?
Wohnung oder Haus?
Ja. Ja, Apartment würde ich sagen, ne?
Ja, genau.
Trifft es doch, glaube ich, am ehesten, was das ist.
Ja, stimmt. Und auch schön, wie wir eben natürlich diese Farben hatten.
Das also ist übrigens falsch herum.
Oh, ja.
Mit der Klinge nach unten. Das normalerweise wäre es richtig ein Samurai-Schwert mit der Klinge nach oben, wie wir es ja auch bei Hattori Hanzo gesehen haben im Lager. Zu
ach so, du meinst, Klinge war ja eben
Klinge nach oben. Die Klinge war nach unten. Also die Beugung quasi, die muss nach oben gehen.
Ach so, genau, ja, ja, ja.
Mhm. Mhm. So, und jetzt kommt die große Überraschung. Für uns natürlich nicht, aber für sie, dass ihre Mutter noch lebt.
Ja, die Überraschung ist gar nicht so groß, ne?
Ja, für uns als Zuschauer.
Als uns Zuschauer,
wir ja richtig. Wissen, dass die Tochter noch...
Genau, richtig. Aber die Tochter ist gar nicht so überrascht, dass sie das, dass die Frau da jetzt auftaucht, ne?
Gut, Bill wird ihr ja schon was erzählt haben dazu.
Ganz interessante Beobachtung, diese Spielzeugpistole oder Wasserpistole, die ihre Tochter gerade gezeigt hat, das ist natürlich jetzt nicht beabsichtigt, aber man hat ja bei den Emoticons irgendwann die Pistole zu so einer Wasserpistole umgetauscht und die war auch, oder die ist auch grün jetzt. Ne? Okay. Und deswegen, ganz interessant, das ist ein ungewollter Effekt oder ungewollte Beobachtung, dass diese Pistole jetzt so aussieht wie das Emoticon. Mhm. Also jetzt nur so eine natürlich unbeabsichtigte Beobachtung. Ne? Es ist, kann ja nicht geplant sein. Beatrix ist begriffen, dass sie ihre Tochter jetzt kennenlernt und eigentlich ich meine, die ist von ihren Gefühlen natürlich völlig überwältigt.
Ja.
Sie ist ja eigentlich auf dem Rachefeldzug und
ja. Ja, vor allen Dingen geht sie ja nicht davon aus, dass sie ihre Tochter, geht sie nicht davon aus, dass die Tochter überhaupt noch lebt bis zu dem Moment.
Ja, ja. Und ist natürlich auch für uns eine tolle Wendung, ne? Oder
es gibt die Möglichkeit für ein Happy End.
Ja, richtig. Ja, und man hat ja auch so das Gefühl, ach, wollen wir uns nicht jetzt alle in den Arm nehmen, so wie jetzt gerade und
glückliche Familie sein oder was?
Genau, richtig. Es ist doch alles gut. Ja, und Bill gibt ja auch irgendwie so diesen so ein bisschen liebevollen Vater, ne? So, er gibt ihrer das Tochter...
Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass er ein liebevoller Vater ist, der Tochter gegenüber. Mhm. Offenkundig lebt er ja bei ihr.
Ja, ja. Hm. So, jetzt sagt die Tochter, hast du von mir geträumt? Ich habe jede Nacht von dir geträumt oder ich habe immer von dir geträumt.
Hm. Da siehst du schon den Hass in den Augen.
Ja, das hat man gesehen. Hm. Also das ist jetzt ja gerade so.
Ja. Also was ich vorhin meinte mit Happy End, war schlicht und ergreifend, dass es für ihre Figur ein Danach gibt. Weil bis zu dem Moment, wo sie erfährt, dass ihre Tochter noch lebt, gibt es ja eigentlich nach der Rache überhaupt keinen Grund mehr für sie weiterzuleben. Ja. Und da wäre ja dann das Konsequente, wenn die Tochter nicht mehr oder nicht überlebt hätte, nachdem sie den Letzten umgebracht hat, sich selbst zu richten.
Ja.
Weil sie ja auch genügend Verbrechen begangen hat. Und jetzt, dadurch, dass die Tochter da ist, gibt es einen Grund, nach der Rache noch für etwas zu leben.
Mhm.
Das meinte ich mit dem Happy End.
Ja.
Und hier die Sandwich-Scheiben heißen ja auch irgendwie Bimbo oder Bimb. Nee.
Das ist auch, ja, Bimbo.
Bimbo.
Das ist eine echte Firma, ja.
Ja, okay, ja.
Ist natürlich für uns eher etwas komisch.
Ja.
Aber gut, das Wort scheint auf Spanisch offensichtlich was anderes zu bedeuten.
Mhm.
Ja, es ist natürlich jetzt so der Dialog, ne? Bist du ein böser Daddy? Ja, ich glaube schon. Ja, ich meine, ich muss sagen, das macht halt die Figur von Bill so interessant. Jetzt auch wieder mit diesem riesen Messer, ne? Wie er da die Kanten von einem Sandwich abschneidet. Ja. Ja, und jetzt die Geschichte mit dem Goldfisch. Also, auch die Tochter hat schon sozusagen Erfahrung mit dem Tod, ne?
Ja.
Oder vor allem mit dem Töten. So muss man es ja sagen. Mhm. Sie hat ja den Tod des Goldfisches herbeigeführt.
Genau.
So, die abgeschnittenen Kanten werden beiseite geschoben.
Ja.
Man muss natürlich sagen, also irgendwie die Kanten von so weichem Toast auch nochmal abzuschneiden, es ist also ich mal so aus europäischen, also mit europäischen Augen ist das natürlich etwas übertrieben, könnte man meinen.
Ja, ich weiß auch nicht, gibt es das überhaupt außerhalb von Amerika, die Kanten vom Brot abschneiden? Oder die Ränder?
Nee, weiß ich nicht. Kann ich, also ich meine gerade von Toast.
Kennst du jemanden, der das macht überhaupt?
Naja gut, ich kann mir schon, doch in Deutschland macht man es das schon, dass man das von Graubrot für Kinder vielleicht echt? Mal macht. Ja, doch, das habe ich schon erlebt, aber also für kleinere Kinder, ne? Also, aber jetzt vom Toast. Und wir haben immer noch die Goldfischgeschichte, ne?
Ja, das ist eine relativ lange Geschichte.
Mhm. Aber ich finde, das ist halt, das ist eigentlich wieder auch das Großartige, auch an diesen Kill Bill-Filmen, also dass sie dann auch wieder diese Ruhe zwischendurch haben und wir nur die Geschichten haben und die Dialoge, ne? Also es dauert dann doch schon ziemlich lange.
Mhm. Ja gut, das ist ja typisch Tarantino, dann lange Dialogszenen.
Mhm. Eben. Ja, jetzt erklärt Bill ihrer deren Tochter,
dass er sie erschossen hat.
Ja. Ja, Beatrice ist auch mittlerweile ein bisschen angekommen. Sie hat das Schwert abgelegt und auch ihre Jacke.
Und jetzt hören wir das erste Mal auch, dass Bill durchaus eine Art von Reue hat.
Ja.
Zumindest behauptet er das. Mhm. Ob er die wirklich hatte, ist eine andere Frage.
Mhm.
Obwohl, doch, doch, hat er, stimmt. Deswegen hat er ja Elle dann von dem Giftanschlag zurückgerufen. Mhm. Auch sehr schön die Puppen.
Ja, und guck mal, sie hat auch ein ja, der
scheint, großes Kinderzimmer.
Ja, großes Kinderzimmer. Sie hat irgendwie alles. Ja, sie ist jetzt hellwach ja. Und auch da. So, das ist natürlich jetzt pädagogisch ein bisschen. Da würden wahrscheinlich Schlafhygieniker wieder dem widersprechen, ne? Sich vor dem Schlafengehen nochmal ein Video mit dem
aber Kind find anzugucken. Finde ich aber interessant, dass er weiß ja, dass einer von den beiden, von ihnen beiden nicht überleben wird, entweder er oder sie.
Ja.
Und er sagt dann, dass er dann den beiden wenigstens den einen Abend da gönnen will. Mhm. Übrigens, das war im Originaldrehbuch, war es auch nicht Samurai Jack, sondern Aristocats. Aber Disney hat das nicht erlaubt. Mhm. Und deswegen hat er dann Samurai Jack genommen, was eine Zeichentrickserie von Cartoon Network, glaube ich, ist. Und das, was wir jetzt aber hören, ist wiederum aus dem Film Shogun, oder zumindest das Original, ich weiß jetzt nicht, ob man, da wird man nicht die Original-Synchro für rausgekramt haben, schätze ich mal, ist aus Shogun Assassin aus den 80ern. Also auch interessant. Mhm. Mhm.
Ja, und Beatrice ist auch irgendwie, ja, die ist happy, ne?
Ja.
Das Kind schläft ein langsam. So, jetzt versucht sie vorsichtig aufzustehen. Weil sie hat ja, es ist, ja, jetzt kommt das, was Erwachsene halt jetzt machen, wenn die Kinder schlafen.
Ja. Du meinst, sich gegenseitig auf Leben und Tod bekämpfen?
Exakt, genau, ja. Aber irgendwie auch schön, ne? Wie sie da, also mit der Musik auch irgendwie. Ich finde, die Musik ist gut ausgewählt, weil es ist so, es ist jetzt nicht so, wir gehen sozusagen so eine rein friedliche Musik. Also irgendwie so eine, man hat noch so eine Erwartungshaltung, es passiert jetzt noch was. Puppe kommt noch mit unter das Bett, unter die Decke. Ja, eine ganz coole Stimmung eigentlich.
Hm. Auch schön die Lichter auch wieder, die scheinbar noch von dem Video herkommen.
Ja. Und sie entdeckt dieses Foto mit dem Baguette, scheinbar aus Paris irgendwie.
Oder einfach nur irgendwo anders, wo man Baguettes kaufen kann.
Ja, wobei auch dieses Schild, das sah schon sehr europäisch aus. Hm. Ja, und sie legt die Kette ab und über den Bilderrahmen. Aber man weiß gar nicht so genau, warum, ne? Oder hast du irgendwie eine Idee?
Vielleicht, um ihr was zu geben für den Fall, dass sie es nicht ist.
Ja.
Die es schafft.
Ja. Stimmt. Das ist eine sehr gute Erklärung, ja. So, und jetzt weiß sie aber, sie muss sich Bill stellen und geht auch diesen Gang lang, der so beleuchtet ist, ne? Wir sehen auch ihre Schatten. Ja, man könnte doch jetzt echt denken, Leute, begrabt doch eure, was auch immer dazwischen euch steht und lasst es gut sein.
Ja, den Mordversuch an ihr und an 5 unschuldigen Menschen, das ist natürlich auch etwas, was man mal eben schnell bei einem Glas verzeihen kann. Mhm. Also das ist ja, also ne, wie stellst du dir das vor? Ne? Interessant, dass er jetzt sich einen Western anguckt. Mhm.
Auch auch cool, ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde man in so einer Arena stehen, durch diesen runden Raum und dann das. Ja. Deswegen steht auch das Schwert falsch rum, ne? Um diese Form, dieses Oval aufzugreifen. Ja. Und auch die Couch, wie sie angeordnet ist.
So, und dieser ganze Dialog mit dem Strand und diesem Kämpfen nachts und all sowas, das war ursprünglich tatsächlich im Drehbuch. Aber Weinstein hat dann gesagt, nee, komm, jetzt sieh mal zu, dass du jetzt zum Ende kommst. Und dann haben sie das rausgenommen und das stattdessen dann das Ende so gedreht und geschrieben, wie es jetzt dann tatsächlich stattfand.
Ja.
Das ist auch wieder eine Anspielung auf sich selbst von Tarantino. Das mit der Kniescheibe, das kommt auch so ähnlich in Reservoir Dogs vor. Also es ist ganz interessant eigentlich in dem Film, dass Tarantino inzwischen schon an einem Punkt angelangt war, 2004, wo er sich selbst auch schon rezipiert und nicht nur Sachen aus den 70ern, 80ern etc.
Du hast recht. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich sogar viel besser, dass die das jetzt sozusagen in diesem Trautenheim beenden. Also weil oben schläft ja das Kind, das gemeinsame Kind, das muss man ja sagen. Guck mal, hier im Hintergrund läuft auch das Kaminfeuer. Es brennt da, also eigentlich ist doch alles gut, ne? Und Hier kommt jetzt nochmal irgendwie so ein ganz, finde ich, so ein ganz anderes Element rein, ne? Also so dieses so ein bisschen so ein technisches Element. Also so mit so einem, warum schießt er jetzt mit so einem Pfeil mit so einem Wahrheitsserum? Da kommt da noch mit rein. Also irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, oder? Für diesen sonst doch so eher archaischen, also kampfkunstbasierten Film.
Das hätte im ersten Teil schon auch vorgekommen sein sollen. Und das erklärt natürlich aber auch jetzt, wenn man das jetzt sieht, erklärt das die Szene mit Sophie, warum die ihm alles sagt, was sie ihr erzählt hat. Das macht ja für Sophie keinen Sinn, die Wahrheit zu sagen, weil sie weiß ja, dann wird sie umgebracht von ihm.
Ah ja, okay, ja. So, jetzt auch diese Superman-Geschichte noch, ne? Also wie Bilder erklärt.
Über das Thema Geheimidentität und so. Übrigens, David Carradine war wohl selber auch ein großer Comicsammler.
Okay. Ist auch schön, dass das braucht jetzt so 2 Minuten, ne, bis das wirkt, und das reicht Bill gerade aus, um seine Geschichte noch,
Monolog zu halten.
Genau, seine Geschichte da über Superman und so weiter zu erzählen.
Wobei sich die Frage stellt, ob er nur DC Comics liest oder ob er nicht zufällig auch schon mal Thor gelesen hat, weil Thor ist ja auch echt, also die Hauptidentität und alles andere, was er dann auf der Erde macht, ist ja dann eine Geheimidentität von Thor.
Ja. Generell ist das ja auch so ein so eine besondere Sache, dass Dialoge meistens Monologe sind oder ganz oft irgendwer erzählt irgendwas. Also wir hatten das ja bei L. Driver auch schon, wie sie mit Bud geredet hat, so vor dem Sterben, wie sie so erzählt, wie die wie das Gift wirkt und so.
Was auch krass ist, wie lang das jetzt noch dauert, ne? Wenn du überlegst, das hat ja schon alles so, das, oder es ist ja faktisch auch das Finale, aber es geht noch immer, der Film dauert jetzt noch immer eine halbe Stunde. Ich guck mal gerade.
Ja, richtig. Allerdings hat ja, haben wir ja am Ende noch
sehr langen Abspann.
Ja, genau, ja. Richtig. Ja, ja, das ist sozusagen, da ist dann nochmal so ein Blinddarm, so ein Wurmfortsatz hinten dran, der für die Handlung nicht mehr relevant ist. Und einfach nur nochmal so einen Rückblick dann darstellt und nochmal an den ersten Teil erinnert. Vielleicht ist es das, was dieser Abspann dann soll.
Ja, sicherlich auch, aber.
So, jetzt darf sie den Pfeil endlich rausziehen. Ja, und Bill will sie erinnern an das, was sie eigentlich ist, ne? Also sie ist eine Killerin und eben nicht eine, die sich irgendwo mit einem Plattenladenbesitzer, sag ich mal, zur Ruhe setzen kann und dann eine glückliche Familie zu bilden. Wo sie auch mit einer neuen Identität anfangen muss. Also Bill holt sie zurück.
Genau, ja, das erklärt er ja jetzt auch.
Ja. Auch schön. Also egal, wie viel Bier du getrunken hast oder wie viel Grillfleisch du gegessen hast, ne, du bleibst einfach eine Killerin.
Ja.
Und jetzt so eine Frage, hast du wirklich gedacht, dein Leben in El Paso würde funktionieren? Und jetzt durch das Wahrheitsserum getrieben, ja, natürlich sagt sie nein. Ja. Hm. Aber ich wollte Bibi, das ist das, was sie wollte. Ja, du wärst eine wunderbare Mutter gewesen, das glaubt zumindest Bill, aber du bist eine Killerin.
Behauptet er, ja. Das behauptet er.
Er hat das Wahrheitsserum nicht gekriegt. Genau. Da hinten irgendwie auf der Anrichte liegt irgendwie so eine Art Notizbuch oder irgendwie so eine Schatulle, ne? Kann man nicht ganz erkennen.
Ja, eine Mappe, irgendwie sowas. Ja, ja. Ich würde eher sagen Notizbuch. In der.
Ja, das war auch mein erster Gedanke.
Oder vom Hotel so eine Mappe.
Weißt du? Ach so, ja genau, wo man so Nummern und Menüs und sowas nachschlagen kann, ja. Jetzt kommt die 64.000-Dollar-Frage. Mhm. Aber ich glaube, in einer Quizshow wird ein Wahrheitsserum auch nicht helfen, ne?
Nee. So, jetzt haben wir ja nochmal einen Rückblick.
Ja.
Zur Geschichte um Lisa Wong. Und wir erfahren ja, wie sie jetzt selbst erfahren hat, dass sie schwanger war, was ja dann für sie den Entschluss gebracht hat, aufzuhören mit der Profikillerei. Mhm.
Ja. Ja, Gewissheit in nur 90 Sekunden.
Also man kann wohl erkennen, dass das eine Fake-Rolex war, wenn man Ahnung davon hat.
Ja, okay. Ja. So, ja, jetzt erleben wir, wie sie sozusagen mit uns, also wir warten mit ihr gemeinsam auf das Ergebnis.
Mhm.
So, jetzt nochmal schnell vergewissern auf der Schachtel. Ja. Was bedeutet das? Und jetzt kommt Lisa Wong.
Ja, nee, sie selber ist es ja nicht.
Ja, stimmt, genau. Lisa Wong hat
jemanden hergeschickt.
Ja.
Karen Kim.
Ja. Und das ist auch schön, dass dieses Missgeschick, dass ihr das, dass ihr der Schwangerschaft.
Ihr das Leben rettet.
Genau, die Schwangerschaft rettet ihr das Leben sozusagen.
Mhm.
Und sie hat aber auch. Der ist auch schön, der Vergleich, dass man so präzise mit der Waffe arbeiten kann wie ein Chirurg.
Mit der Schrotflinte,
ja.
Und wir haben ja gerade die Streuung gesehen. Oder sehen Sie jetzt auch?
Ja, stimmt, ja, diese Löcher, wo auch schön das Licht von
vom Badezimmer rauskommt,
ja. Jetzt erklärt sie das, dass sie gerade eben erfahren hat, dass sie schwanger ist.
Ja, gerade eben.
Just in diesem Moment. So, sie glaubt ihr ja nicht, die Killerin. Sie sagt aber auch, ja, das ist jetzt interessant, das ergänzt ja das, was Billy ja auch immer wieder dann eben gesagt hat, ich bin die tödlichste Frau der Welt.
Was ja auch dann ihre Bedeutung für das, für die Truppe sozusagen. Und das streicht, warum es so schlimm ist, dass ausgerechnet sie geht.
Ja. Ist auch schön, wie das Messer da noch in der Seite steckt, ne?
Ja.
Während sie den Schwangerschaftstest versucht. Keine Ahnung, was der Scheiß bedeutet. Und jetzt muss sie auch noch die Anleitung auch so. Ey, auch cool, ne? Also, wie lange das dauert.
Um absurd.
Das, ja, absurd. Ja,
so, genau, das ist absurd. Eine absurde Szene.
Sie muss das verifizieren, was bedeutet.
Jetzt liest sie alles.
Ja. So, es dauert auch alles relativ lange, ne? Also.
Ja. Vor allen Dingen, so richtig Spannung in dem Sinne kommt natürlich auch nicht auf, weil wir ja wissen, dass dadurch, dass es eine Rückblende ist, dass sie ja überleben wird. Die einzige Frage ist ja nur, ob sie Karen Kinn umbringen wird oder nicht. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein, wenn wir jetzt so langsam rausgehen.
Ja, aber es gibt, ne, es erzeugt natürlich insofern nochmal Spannung, dass wir immer noch nicht wissen, was jetzt mit Bill und Beatrice ist und passiert.
Ja, aber das hat ja mit dieser Rückblende nichts.
Nee, das nicht. Aber es zögert es nochmal hinaus.
Ja.
Ja, aber sie erklärt jetzt, dass es was geändert hat, ne? Und
ja,
dass sie halt eben nicht mehr das ist, für das sie Bill auch sieht, eine Killerin.
Genau, sondern dass sie jetzt noch was anderes ist.
Eben, ja. Ganz cool da auf der rechten Bildhälfte das Rote, ne? Und bei Bill ist jetzt dieses Blaue, die Kugel.
Blau und grün.
Ja. Ey, es ist schon ein schöner Garten da auch mit der Terrasse, ne? So, das Samurai-Schwert liegt auf dem Tisch. Also vielleicht auch, das ist vielleicht auch jetzt überinterpretiert, aber vielleicht soll dieses verkehrt rumme Schwert auch so ein bisschen das Weiblichkeitssymbol sein. Und wenn man es andersrum hinhängt, ist es sozusagen das Männlichkeitssymbol. Ich weiß nicht, ob das sozusagen auch diese beiden in Spannung setzen könnte. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel.
Also das sehe ich jetzt nicht.
Nee, würde ich auch nicht. Ich würde es eher so erklären, dass das mit der Raumdynamik zusammenhängt, dass es so rumhing und einfach dieses Oval unterstreichen sollte.
Oder es soll auch zeigen, dass Bill eben nicht der weltgewandte Typ ist, als der er sich gibt.
Ach so, und einfach sozusagen wie so ein Banause das Ding da einfach so hinstellt.
Ja, obwohl es ja so ein großartiges Hanzo-Schwert ist.
Sehr schön, wie hinten auch wieder, also ich mag es ja, wenn auch Kulisse toll beleuchtet ist. Das ist ja, sag ich mal, etwas, was man
gerade im, was Bilder angeht, im Social-Media-Bereich gar nicht mehr hat. Da wird ja einfach alles nur weich gemacht und Hintergrund unscharf und das war's. Aber wirkliche Lichtsetzung, das ist nach wie vor etwas, was ich wirklich toll finde. Ne? Also auch hier bei Bill die Spitze, hinten eine Kerze, auch die Reflexion in der Flasche und so. Also es ist nicht einfach nur alles weich gemacht, ne? Sondern wir haben wirklich Lichtsetzung und auch im Hintergrund die Palmen, ne? Die so ihre Kanten haben, das ist wirklich einfach toll, sowas mag ich. Das ist ja immer so die Gefahr, was bei diesen groß, also bei den immer besser werdenden Kameras, die überall drin sind, so in Handys oder DSLR-Kameras, dass man da dann auf Lichtsetzung verzichten kann, weil das Bild vermeintlich schon mal gut ist. Hingegen die wirkliche Bildkunst einfach auch noch immer noch durch Licht auch geschieht. Ne? Und wir sie haben ja eigentlich ein sehr farbenfrohes Setting. Ne?
Ja.
Bill macht jetzt das Selbsterkenntnis, er ist ein Killer. Er will nicht so kryptisch erklären, worum es geht.
Bill will quasi sich rechtfertigen, das, wofür es keine Rechtfertigung gibt.
Und Bill hat auch diesen Ehering da, ne?
Ja.
Diese Reflexion da in dieser, ich glaube, da ist eine Glasscheibe drin in dieser Lamellentür, ne?
Ja. Also es ist ja in allen, sieht man ja eine.
Ja, stimmt, ja. Also das, ich meine, das ist natürlich nicht vermeidbar, gerade wenn du so detailreich Licht setzt und so. Und das, ich sag mal so, das verkraftet man auch, weil wo Licht ist, ist ja auch Schatten. Aber das wäre so etwas, ja, da würde ich sagen, das, da hätte man vielleicht die Tür noch ein Stück weit kippen oder aufmachen können oder so, dass da diese Reflexion nicht mehr da ist.
Auch sehr schöne Aktion jetzt hier mit dem Rumkippen und dem, dass sie nicht, dass beide nicht mal aufstehen müssen für den ersten Schwertkampf. Mhm.
So, und da haben wir's.
Genau, die 5-Punkte-Technik.
5-Punkte-Pressur. Kompressionstechnik.
Die übrigens oder so? Auf irgendwas von irgendeinem 3-Inch sowieso Technik von Bruce Lee basiert.
Okay.
3-Inch Knockout-Technik oder irgendwie sowas.
Warte mal, 5-Punkte Pressur Herzexplosionstechnik, ne? Irgendwie so heißt sie. Ja. Und das Tolle ist, Bill ist erstmal beeindruckt.
Ja.
Ne? Dass Pai Mai ihr diese Technik gelehrt hat, weil ich glaube mal, Bill kann
keiner
sie nicht.
Hat sie.
Ne, keiner kann
sie. Keinem hatte er sie ja gelehrt.
Ja, nur sie.
Jetzt hatten wir gerade wieder so musikalisch wieder Morricone. Ne? Mhm.
Und jetzt kommt so ein bisschen hier Bills, oder jetzt kommt Bills Liebeserklärung an sie, ne? Du bist ein fantastischer Mensch. Und, also eigentlich ist Bill begeistert. Darum, also vielleicht ist es auch eine Ehre für ihn, auf diese Weise jetzt zu sterben. Von einer Frau, die er ja auch irgendwo liebt, ne? Und er wischt sich dann noch einmal das Blut, was schon ein bisschen aus dem Mund rausgekommen ist, ab. Er fragt nochmal, wie sehe ich aus? Bin ich sozusagen bereit, ne, meinen letzten Weg, also die letzten 5 Schritte meines Lebens zu machen? Ja. Sie legt ihm nochmal die Hand auf.
Ich glaube, es sind sogar 6.
Ja, das richtig. Ich habe auch 6 gezählt. Aber das ist vielleicht auch die Verzögerung. Also wahrscheinlich explodiert das Herz und du hast dann sozusagen noch diesen letzten Schritt drinne. Also es sagt ja nur, dass man, also das ist noch kein Schritt, ne? Da steht er ja einfach nur auf. Mhm. Schärfe stimmte nicht ganz. So, das ist jetzt auch so, der einsame Cowboy geht, ne?
Ja.
Total Leone-Musik, ne?
Ja. Also Morricone Musik, ja, in dem Fall, ja, ja.
So, er guckt. Und jetzt müssen wir mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also irgendwie für mich sind es 6. Bill, ja, klappt zusammen und bleibt auf dem Rasen, mhm, liegen. Er hat auch nicht mehr zurückgeblickt. Auch barfuß. Ne? Ja, auch barfuß, richtig. Aber, ja, er hat auch nicht mehr zurückgeblickt, ne?
Nee, hat er nicht.
Und was ich auch gut finde, er hat das jetzt nicht mehr groß zelebriert. Er hat einfach nur gesagt, wie sehe ich aus? Alles gut. Und dann ist er losgegangen. Herz ist explodiert. Also ich meine, das sieht man nicht, ne? Aber es ist innen irgendwie kaputt gegangen und er kippt um. Mhm.
Und jetzt ist alles vorbei.
Alles vorbei, ja. Und Beatrice steht auf mit dem Schwert und reist noch in der Nacht ab, ne? Also hat ihre Tochter auf den Arm genommen.
Ja, alles andere macht ja keinen Sinn, sonst müsste sie ja den toten Mann erklären.
Richtig.
Also nicht erklären, ja, aber müsste sie ja da bleiben, bis das alles geklärt ist und so wird er halt, genau, irgendwann mal untersucht, ja, und gut ist.
Richtig. Jetzt haben wir den Morgen danach. Die sind in irgendeinem Motel erstmal abgestiegen. Genau. Ein Cartoon läuft im Fernsehen.
Heckel und Jekyll müssten das sein, oder?
Hm. Keine Ahnung, ja.
Ich glaube, das waren Heckel und Jekyll, die beiden Elstern oder Krähen.
Okay, ja. Aber Bibi hat jetzt auch gar keine Fragen mehr gestellt, ne?
Wieder der berühmte, die berühmte Cornflakes-Schachtel.
Ja. Die Elster verdient ihren Respekt. So, und jetzt hat man erst so das Gefühl, so, sie ist irgendwie traurig oder was hat sie getan? Das ist die
Anspannung.
Oder, ja, und das ist jetzt so, wir merken ja jetzt erst so allmählich in diesem, also sie liegt ja da, ja, weinend auf dem Boden im Bad.
Dass das Freudentränen.
Dass das Freudentränen sind, ja, sie hat es geschafft und vor allem auch, ursprünglich wollte sie ja nur ihre Rache. Jetzt hat sie aber auch ihre, ja, Tochter, das ist ja völlig unerwartet, ja, ne?
Das sage ich ja. Ne? Sie hat was, für das sie sich zu leben. Sie, bis kurz vor, oder bis sie zu Bill kam, hat sie nur noch für die Rache gelebt. Ja. Und jetzt hat sie was Positives, für das es sich zu leben lohnt.
Genau.
Schön auch, dass sie einen Stofflöwen hat da.
Mhm. Ne?
Das kommt ja gleich auch nochmal wieder bei der Texttafel.
Genau. So, du hast gar keine Kopfschmerzen. Oh doch, der Cartoon.
Mhm.
Und ja, sie ist einfach glücklich.
Mhm.
Und lacht.
Ja.
Genau, die
Lücke. Das war es, ja, was ich gerade meinte, ja, ne? Mit dem, ja, Plüschtier. Mhm.
Richtig.
So, wir haben noch mal die anderen.
Ja. Also ich muss sagen, ich finde es, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat das im Kino geguckt und hat sozusagen den ersten Teil einem Jahr vorher gesehen, finde ich das nochmal ganz gut. Hm. Dass man nochmal, ah ja, das ist ja alles passiert, ne? Und da werden nochmal alle, ja, Charakteren erklärt und so.
Interessanterweise, oder hat Tarantino zumindest lange behauptet, Teil 3 wird auch nochmal irgendwann kommen. Glaube ich jetzt persönlich nicht mehr dran.
Nee. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was noch zu erzählen ist. Also
ja, das Einzige, was noch Sinn ergeben wäre, wäre die Tochter von Vernita Green, ne?
Ja.
Das wird ja als potenzieller, das wird ja durchaus angekündigt. Als potenzieller, potenzielle Handlungsoption.
Ja.
Das war ein sehr schöner Schuss.
Ja. Also es ist,
ich glaube, das war schon beim letzten Mal gesagt.
Ja, richtig, ja. Ja, dieser Rückblick, sag ich mal, ist wirklich nochmal ganz, ganz gut, weil Volume 2 sich ja einfach nochmal so, du hast es am Anfang schon Kyung so schön,
Ping.
Du hast es am Anfang ja schon mal so schön gesagt, das ist ja jetzt hier mehr ein Western, ne?
Mhm.
Und dass wir hier nochmal die anderen Charaktere wie Lucy Liu, Liu, ja, sehen und
Sonny Chiba.
Genau. Das Schwert hat sie ja auch gekriegt und
Julie Dreyfus.
Ja. So, und dann auch nochmal hier, das haben wir in diesem Film gehabt, genau. Mit der Hochzeit.
Vor allen Dingen kriegen wir jetzt auch mal Namen für diese Freundinnen.
Ja, genau. Und ich muss auch sagen, ich finde das immer auch cool hier, Samuel L. Jackson als Rufus im Hintergrund. Ich finde es, muss ich sagen, auch immer nochmal ganz schön, wenn man auch da nochmal Schauspieler- und Charakternamen.
Ja,
das ist immer,
ja, etwas, ist auch immer schön, zu dieser Art von Abspann.
Genau, richtig. Ich muss sagen, ich finde das immer, gerade in Vorspänen wird das ja oft gemacht.
Ach, guck an, das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, dass Gordon Liu ja nicht nur Pai Mei spielt, sondern auch am Anfang bei den Crazy 88 diesen einen da spielt.
Ach, okay. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, auch gut, dass wir Bill da am Boden liegen haben. Nee, also was...
Auch das, auch den Spitznamen hatten wir vorher auch noch nicht gehabt, ne? Schlangenbeschwörer.
Ja, stimmt. Ja. Und Bibi. Und Beatrice Kiddo. Jetzt haben wir sozusagen endlich den kompletten Namen, a.k.a. The Bride.
Genau. Sie kriegt sogar beide Namen.
A.k.a. Black Mamba, richtig. Also was ich nochmal sagen wollte, ist, was mich immer bei Vorspänen so stört, ist, während wir hier noch
Based on the Character. Quentin und Huma.
Ja, Quentin und Huma. Was mich bei Vorspänen, wo jetzt der Abspann wirklich losgeht, stört, ist, wenn die Namen irgendwie in der Order der Wichtigkeit gemacht werden und wir schon andere Personen sehen. Ne, wenn sozusagen diese Textbildschere entsteht, das ist etwas, was mich immer irgendwie stört.
Aha.
Aber du weißt ja, was ich meine, ne? Also.
Ja, aber gut, das geht ja oft gar nicht anders.
Nee, das ist richtig, aber irgendwie, ich finde, da muss man eine bessere Lösung haben. Das mag ich immer nicht.
Also am besten, ja, so wie der ja auch, wie Woody Allen am besten, ne? Die einfach nur schwarzer Bildschirm, weißer Text, ja. Und dann geht erst der Film los.
Genau, richtig. Oder halt jetzt auch so am Ende. Das finde ich einfach, ist einfach die eleganteste.
Ja, aber das ist ja ein Abspann.
Das ist ein Abspann, genau, richtig. Ja, ja.
Das ist
richtig.
Oder halt gar keinen Vorspann in dem Sinne machen. Geht natürlich auch.
Genau. Das ist jetzt einfach irgendwie nur noch so ein Anhängsel.
Ja.
Ich weiß
und
nicht.
Und das Musikstück.
Ja, vielleicht.
Das scheint die Fahrt, ja, das zu ist Bill, die Fahrt, ne? In Mexiko.
Ne? Ja, ich denke.
Entweder auch. Zu Bill oder zu Esteban.
Ja. Genau, auch in Schwarz-Weiß, das Samurai-Schwert auf dem Beifahrersitz. Ich glaube, das ist vielleicht, also im Kino finde ich das immer ganz cool, weil man da dann einfach noch mal so ein bisschen sitzen bleiben kann, einfach nur noch mal ein bisschen Musik hört und runterkommt, ne? Bevor dann sozusagen der lange Textabspann kommt, das sind ja jetzt irgendwie noch so über 8 Minuten. Aber von mir aus, Markus, ich würde jetzt zu diesen Bildern, die wir noch haben mit der Autofahrt, gar nichts mehr sagen wollen.
Ja.
Von mir aus können wir.
Genau. Dann Ende können kommen. Wir ja mal. Dann gib doch mal dein Fazit.
Ich würde empfehlen, auf jeden Fall Kill Bill Volume 1 und Volume 2 zusammenhängend zu sehen, obwohl man sie auch, sag ich mal, als getrennte Filme betrachten muss, weil sie sich auch stilistisch und inhaltlich doch unterscheiden. Was mir nach wie vor sehr gut gefällt, ist wirklich diese unchronologische Erzählweise. Dann auch Quentin Tarantinos Liebe für Details. Der Humor vom Schnitt, das ist etwas, was mich immer bei Quentin Tarantino begeistert hat. Und ja, auch nochmal dieses spannende Thema zwischen, ja, Rache und Gewalt und, ne, wir haben das auch in dem ersten Film ja gesagt, das hatten wir früher auch schon mal gesagt, die Ästhetisierung von Gewalt, ne. Ja, es ist ein beeindruckender Film, oder beide Filme, sehr beeindruckend, gefallen mir sehr gut. Vielleicht gefällt mir Pulp Fiction noch ein bisschen mehr, würde ich sagen.
Das hat ja auch gerade gezwinkert.
Genau.
Wie du gesehen hast.
Richtig. Und jetzt haben wir nochmal so eine, ja, richtig in alter Manier gezeigten Abspann der Crew. Also, hat mir sehr gut gefallen. So viel von mir. Ich weiß nicht, ob du noch was abschließend sagen möchtest.
Ja, ich würde dann noch sagen, ja, also mir hat er auch gefallen. Dürfte auch keine Überraschung sein, wer uns ein paar Mal schon gehört hat, dass mir auch das Westernartige sehr gut gefallen hat von diesem Film. Ich bin ja dann eher kein so ein Freund von diesen alten Martial Arts Filmen. Mhm. Dementsprechend hat mir das auch ganz gut gefallen hier jetzt wieder. Also Ich würde aber auch sagen, dass der Film eigentlich besser funktioniert ohne den anderen als der erste Teil.
Ja.
Schlicht und ergreifend, ja. Weil wir im ersten Teil natürlich, der hört halt irgendwann auf, aber wir haben ja die Story nicht zu Ende erzählt, während hingegen der erzählt genug Vorgeschichte, um ihn alleine angucken zu können. Finde ich auch ganz interessant. Und was auch noch eine schöne Story ist, ist bei den Test-Screenings, da gab es dann nach dem Test-Screening Standing Ovations für den Film.
Ah ja.
Was dann dazu geführt hat, dass Weinstein gar nicht mal mehr diese, da werden dann ja oft auch so Zettel ausgehändigt, die man dann ausfüllen kann, ne, wie einem der Film gefallen hat. Und so, da hat er dann ganz darauf verzichtet, dass die überhaupt ausgeteilt werden.
Es war überzeugend genug.
Ja.
Schön. Ja, klasse. Danke, Markus.
Ja.
Dann vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Wir haben Kill Bill Volume 2 geschaut im Stream. Und wir sind I Went to Films, der Audio-Kommentar zum Film.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.